Von der Kreisliga bis zum Bolzplatz Glück. Jede Woche neu das runde Lederstück. Taktik, Tore, Emotion, an alles ist dabei. Hier kommt Holz auf Glatt, die Dribbeldebatte, sei bereit. Holz auf Glatt, die Dribbeldebatte.
Holz auf Glatt, die Dribbeldebatte, Folge Nummer
11.
11.
Wir schreiben September, zumindest bei der Veröffentlichung, und sind aber am Aufnahmetag immer noch wie bei Folge 10.
Nach dem Länderspiel.
Am Tag nach Paraguay.
Und das ist sehr, sehr gut, weil wir haben heute zum ersten Mal in unserem Podcast einen Gast, der Schiedsrichter ist. Und
das
zwar
ist richtig.
Hannes Fenske, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen.
Oh, wir sind auch sehr stolz. Also, weil du bist ja nicht nur irgendein Schiri, aber da kommen wir im Laufe der Folge bestimmt drauf. Aber wir haben eben schon kurz gequatscht und du hast gesagt, du hast es nicht live gesehen, ne? Aber was machen wir mit dem nicht gegebenen Tor von Jonathan Tah?
Ja, also ich glaube, es haben ja jetzt auch schon einige Experten eingeschätzt. Unter anderem, also aus dem Schiedsrichterbereich, unter anderem Patrick Ittrich bei Magenta. Ich hatte jetzt gesehen, dass Frank Wilmborg, ehemaliger Bundesliga-Schiedsrichter, das, glaube ich, genauso eingeschätzt hat, wie wir es auch alle gesehen haben. Ende des Tages ist zu wenig für ein Foulspiel, meine ganz persönliche Meinung. Dementsprechend wäre es eher ein reguläres Tor gewesen. Nichtsdestotrotz verfolge ich auch den Ansatz, hätten wir auch schon in 90 Minuten gewinnen können, das Spiel.
Müssen. Ich glaube, das ist der Anspruch einer deutschen Nationalmannschaft, gegen Paraguay so ein Spiel gewinnen zu müssen. Ganz, ganz einfach. Aber vielleicht war es auch ausgleichende Gerechtigkeit, weil auch das haben wir gerade gesagt. Das Tor gegen die Elfenbeinküste, ja, wo das Bein, glaube ich, auf 8,70 Meter gegen den Kopf von dem Gegenspieler geht, darf da nicht zählen. Wer weiß, ob wir da nicht schon in der Vorrunde raus gewesen wären. Ausgleichende Gerechtigkeit. Karma trifft jeden.
Ist so. Oder so. Du musst halt einfach vier Dinger machen. Und dich nicht darauf verlassen, dass du 2-1
ja, aus zwei Chancen vier Dinger zu machen, das ist dann schon ein ganz großes Niveau.
Ja, du brauchst halt mehr Chancen dann. Ja. Aber ich muss ehrlicherweise sagen, als ich das gesehen habe und das Fernsehen die erste Wiederholung gezeigt hat, also die erste Wiederholung von der Aktion von dem Anton, da habe ich schon gedacht, Mist. So. Weil es ja viel in der Diskussion ist, dass diese Strategie, die ja viele Mannschaften fahren, die, glaube ich, von Arsenal kommt oder Arsenal das jetzt in der Saison halt fokussiert hat, den Torwart immer wieder da zu triezen, zu ärgern. Und teilweise laufen die ja dreimal um den rum, dass man das so ein bisschen einschränken möchte. Und vielleicht war das so von der WIFA der Startschuss. So, lass den Torwart in Ruhe.
Aber in der Situation macht Anton ja gar nichts,
außer dass er da steht. Außer dass er da steht und man in der zweiten Wiederholung, wenn man das sieht, man auch, dass der auch einfach so umgefallen wäre. Also der, ne, das hat gar nichts mit der Berührung zu tun. Aber ich glaube, es ging einfach so um die Sache. Geht weg von dem Torwart.
Nicht im 16. Finale beim 1-1. Macht es, wenn es das 4 oder 5-1 ist, aber...
Absolut. Aber anders kann ich es mir nicht erklären, dass dann so ein Signal kommt und sagt, hier offensichtlich was nicht gesehen. Weil vorher, ich weiß nicht, ich hatte vorher das Gefühl in diesem Spiel, dass halt einfach gar kein Foul gepfiffen wird. Also, teilweise blieben da auch Spieler 3 Minuten liegen, das war dem völlig egal. Und da war es auf einmal nicht mehr egal. Und naja.
Wobei, es war ihm ja auch egal. Erst der VAR hat ja gesagt, warte mal, hier, da sollte dir etwas nicht egal sein.
Absolut. So, aber es ist lange her. Es ist jetzt ja, wenn du das hörst und siehst, September. Du wirst das alles im Urlaub verarbeitet haben.
Wir haben 9 Bundestrainer.
Genau, wir haben 9 Bundestrainer.
Lothar Matthäus.
Er macht's. So. Aber ich glaube, ja, es ist nicht immer leicht, auch als Schiedsrichter und schon gar nicht leicht als Schiedsrichter, wenn es dann eben auch noch einen Videoschiedsrichter gibt und Anweisungen gibt aufs Ohr und dann da ein Stadion ist und die sind und die sind. Also ich stelle mir das schon sehr schwierig vor. Und ich glaube persönlich wirklich, es muss da irgendwo vorher schon eine Anweisung gegeben haben. Wenn da was Fragliches ist mit dem Torwart, entscheiden wir uns pro Torwart und gegen das Tor. Sonst kannst du als Schiedsrichter mit so einer Linde, die er da gefahren ist, eigentlich so einen Foul nicht pfeifen. Oder, Hannes?
Das ist durchaus möglich. Also nun fehlt uns natürlich allen hier der Einblick, wie es jetzt bei der WM von der FIFA gehandhabt wurde, aber es ist schon so, und das ist auch bei uns im DFB-Bereich so, dass es vor der Saison auch explizite Anweisungen gibt. Wie gehen wir mit bestimmten Situationen um? Ich kann euch da ein Beispiel geben. Es gab die letzten Jahre so diese Unart von Angreifern bei Freistößen aus dem Halbfeld, die sich mit dem Rücken zum gegnerischen Tor gestellt haben, im Abseits in der Regel standen und versucht haben, Gegenspieler frei zu blocken. Also so ähnlich, wie wir es jetzt gerade mit dem Torwart beschrieben haben, haben das halt Angreifer oft bei Verteidigern gemacht. Und solche Dinge werden sich dann auch bei den Lehrgängen, die vor einer Saison oder zur Halbserie ja regelmäßig stattfinden und so natürlich auch in Vorbereitung auf eine Weltmeisterschaft. Ich glaube, die Schiedsrichter waren schon relativ zeitig dann in Miami im Headquarter. Da wird es durchaus Anweisungen gegeben haben. Inwieweit das jetzt in dem Fall ist, natürlich absolut spekulativ und will ich mich auch gar nicht weit aus dem Fenster lehnen. Aber ehrlicherweise über den Gedanken habe ich mir oder habe ich noch gar nicht so viel nachgedacht. Das kann durchaus sein. Und das ist definitiv auch etwas, wo Schiedsrichter sich ganz aktiv natürlich mit befassen, welche neuen Phänomene haben wir. Weil ihr wisst selbst, wie es ist. Ja, gerade bei Standards, der Fußball entwickelt sich immer weiter. Und da müssen wir natürlich auch up-to-date bleiben und wissen, wie wir damit umgehen.
Und es gibt ja mittlerweile eine Unmenge von Regeln und ich bin gespannt auch so, was es jetzt darum geht, diese eine Minute nach Verletzung und was nicht alles jetzt dazukommt, Einwürfe schneller und so weiter. Da wird es immer findige Trainer geben, die das irgendwie zu Kapital machen, zu sportlichem Kapital, bin ich gespannt. Aber wir fangen beim Urschleim an, nämlich bei dir, weil du hast nur in drei Buchstaben kurz skizziert, dass du nicht einfach ein Kreisliga-Schiedsrichter bist, ohne da Bashing, weil wir sind froh über jeden Schiedsrichter, das heißt diese Folge.
Du warst bestimmt mal Kreisliga-Schiedsrichter?
Ja, ja. Ich war Kreisliga-Schiedsrichter, daher kennen Steffen und ich uns ja ehrlicherweise auch.
Ja. Okay. Also von daher wollen wir zum einen eine Lanze brechen für alle Schiedsrichter mit dieser Folge. Wir wollen einfach mal den Einblick geben, wie sich, weil wir haben uns kennengelernt. Ich meine, wenn es meine Erinnerung richtig, die Story kann ich nachher nochmal erzählen, habe ich schon mal in einem anderen Podcast erzählt, aber muss so 2015 gewesen sein, da warst du dann so 14, 15?
Das muss früher gewesen sein. Ich glaube, das war so 2013, da war ich 14.
Okay.
Ja, 13, 14, so, kommt hin.
Und hast natürlich einen Weg gemacht, der dich aktuell als leitender Schiedsrichter in der dritten Liga auf...
Nee.
Nein!
Nein, ich bin spezialisierter Assistent.
Ah! Das ist mein Kerngeschäft. Na, dann laden wir uns noch einen anderen ein. Also da habe ich was Falsches eingekauft hier. Nein, dann erzähl du uns, was gerade der Peak deiner Schiedsrichterkarriere ist und dann fangen wir nachher mal im Urschleim an.
Ja, ich bin jetzt seit der vergangenen Saison, wir sind ja im September, ne? Ja. Seit der vergangenen Saison, also sprich seit der Saison 25/26, bin ich Schiedsrichterassistent in der zweiten Bundesliga. Das heißt, ich, für diejenigen, die jetzt weniger Ahnung davon haben, der Linienrichter im Volksmund genannt. Und genau, assistiere Spiele bis in die zweite Liga und bin zusätzlich als vierter Offizieller dann auch in der zweiten Liga eingesetzt und amtiere dann entsprechend auch in den beiden Rollenprofilen in der dritten Liga.
Okay, das heißt aber, wenn du an der Linie in der zweiten stehst, heißt das nicht per se, dass du ein Drittligaspiel pfeifen darfst?
Nein. Also das genau ist, ich verstehe, woher das kommt, weil gerade in den unteren Ligen ist das so, bis zur Oberliga, wenn du in einer Liga pfeifst, darfst du in der nächsthöheren Liga auch Assistent sein. Ne? Also jetzt ein Oberligaschiedsrichter darf in der Regionalliga Assistent sein. Im Landesbereich sind es sogar zwei Ligen. Also wenn ich jetzt beispielsweise Landesklasse, also die niedrigste Liga im Land pfeife, darf ich bis zur Verbandsliga als Assistent mitfahren. Das wird dann aber ab der Regionalliga gekippt. Ja? Das heißt, für die Assistententätigkeit beispielsweise in der dritten Liga wird man dann extra nominiert vom NOFV. Okay.
Ja. Und gleichzeitig bist du immer noch Schiri, bist beim Landesfußballverband nicht mehr für die Schiedsrichter.
Genau.
Doch.
Also nicht mehr zuständig.
Mehr zuständig, warst es aber lange Zeit.
Genau, ich hab Lehramt studiert in Rostock und bin durch glückliche Zufälle, und das war, glaube ich, immer so der Traum, neben dem Studium ein bisschen im Fußball arbeiten zu können, in die verantwortliche Position fürs Schiedsrichterwesen in der Geschäftsstelle des Landesfußballverbandes gerutscht, war dort als geringfügig Beschäftigter angestellt und habe mich dann quasi als Zweigstelle zum Schiedsrichterausschuss, der quasi dann den Hut für alle Schiedsrichter aufhat und das ehrenamtlich macht, war ich Ansprechpartner, habe viel koordiniert, Schiedsrichterstützpunkte hatten wir, da haben wir regelmäßiges Schiri-Training für unsere Schiedsrichter organisiert und in dem Bereich gearbeitet. bis zum 31.12.25. Und ja, seitdem bin ich wieder in Schwerin und ich gehe ja noch einem anderen Job nach. Ich bin auch Lehrer hier in Schwerin an der Schule. Genau, und seitdem ich in Schwerin bin, auch aufgrund von Zeitmangel, nicht mehr verantwortlich für das Schiedsrichterwesen. Was ich aber noch nebenbei mache, ich betreue die Talentförderung der Schiedsrichter im Landesfußballverband.
Das ist ja noch nicht das Ende der Fahnenstange, oder? Also theoretisch kannst du jetzt mit, wenn ich ganz gut gerechnet habe, mit fast 27 oder mittlerweile 27, ich weiß, gefühlt habe ich dir vorgestern zum 18. Geburtstag gratuliert und gesagt, du darfst endlich Bier trinken, die WhatsApp kann ich dir noch raussuchen, aber da geht ja, nach oben ist ja noch Open End.
Ja, also Stand heute, am Sonntag werde ich 27 tatsächlich, ja. Ja, genau. Man sieht es nicht, aber es ist
doch, die Haare sind deutlich weniger.
Ja. Ja, also es ist noch alles möglich, das ist definitiv, das kann man definitiv so sagen. Und ich glaube, ich befinde mich da echt in einem super Alter, an einem super Punkt. Da bin ich unfassbar stolz drauf, sehr, sehr dankbar für. Aber da arbeite ich auch sehr, sehr viel und sehr hart.
Und ist auch ein Ziel, dass du sagst, ja, eines Tages ist mindestens Bundesliga als Hauptreferee oder vielleicht sogar es besser machen als der gestrige Paraguay-Schiri, irgendwann mal ein WM-Spiel zu pfeifen? Oder ist das so utopisch, dass man sich das gar nicht setzen kann?
Oder ist diese Spezialisierung als Schiedsrichterassistent an der Seitenlinie das, wo du sagst, nee, also bevor ich jetzt Hauptreferee werde, würde ich lieber an der Seitenlinie bleiben und das dann halt Bundesliga, Champions League, wo es da überall hingeht.
Achso,
dazwischen liegen ja wahrscheinlich auch noch mal ganz, ganz unterschiedliche Präferenzen auch so für einen Menschen. Ne? So, will ich jetzt ein Assistent sein, Assistentschiri, oder stelle ich mich da mitten auf den Platz?
Also das ist tatsächlich, die Entscheidung ist fix. Da kommt auch nichts mehr. Ja. Also ich werde jetzt bis zu meinem Ende der Karriere als Schiedsrichterassistent arbeiten.
Da musstest du dich entscheiden, oder?
Das ist tatsächlich dann auch in Absprache mit dem DFB. Also der DFB gibt dann eine Empfehlung raus, in welchem Rollenprofil sie dich dann sehen.
Ja. Okay. Woran, also nur alles, was du erzählst, aber woran machen die das fest?
Das gibt unterschiedlichste Faktoren. Also wenn du mich jetzt fragen würdest, dann sage ich dir, ich sehe mich als besseren Assistenten als Schiedsrichter.
Ja.
Fällt mir dann auch leichter, dort zuzuarbeiten. Dann muss man auch am Ende dazu sagen, die Leistung, die ich als Assistent in den DFB-Spielklassen gezeigt habe, waren bedeutend besser als die Leistung, die ich auch als Schiedsrichter dann in der Regionalliga gezeigt habe. Und das war relativ früh, aber für mich die logische Konsequenz, beziehungsweise auch ein logischer Schritt.
Hm.
Genau.
Wann hast du angefangen mit dem Schiedsrichter
sein? Mit 12 Jahren.
Und war das damals etwas, also da sind ja mehrere Fragen sofort drin. Wie kommt man dazu? Ja, und dann, als man gemerkt hat, das macht mir Spaß, war das auch ein Ziel zu sagen, ich will hoch hinaus, oder?
Ja, wie habe ich angefangen? Das ist eigentlich sogar eine ganz interessante Geschichte, weil vor kurzem war ja Mo bei euch zu Gast, ne, der die andere Seite der Medaille mal aufgezeigt hat. Also ich habe auch bin ans Sportgymnasium gekommen, 5. Klasse. Ich habe Fußball gespielt. Ich habe den Aufnahmetest auch direkt geschafft, weil ich sehr, sehr schnell war. Einzige Grund. Ich war wirklich, also technisch war ich eine Katastrophe. Ich war einfach nur schnell, aber habe es dann geschafft, glücklicherweise. Und dann bin ich ans Sportgymnasium gekommen. Und ich hatte dann nachher Ende 6. Klasse sowohl mit den Knien als auch mit dem Rücken echt Probleme. Und mir wurde dann relativ schnell von den Ärzten auch gesagt, du kannst so aktuell keinen Leistungssport machen. Das bezog sich wahrscheinlich dann auch aufs Wachstum, die beiden Problematiken. Also heute keine Probleme mehr damit, aber das war einfach damals das gegenwärtige Problem, und ich musste damit Fußball aufhören, Leistungssport zu machen, zu spielen. Wollte aber unbedingt im Sportgymnasium bleiben. Ne? Ihr wisst, wie es ist. So, meine Jungs waren alle da in der Schule, ich hatte mich dort eingelebt, und es war einfach mein Wunsch, dort zu bleiben. Und
da warst du Spieler von FC Eintracht Schwerin oder FC
Mitte? Nee, ich habe beim SSC immer gespielt. Okay. Also wir hatten damals einen echt guten Jahrgang,
ja.
Unter anderem Gofia Cup, weiß ich nicht, ob ich das was sagt, gute Platzierung gehabt, und ich hoffe, ich trete jetzt keinem auf den Schlips, aber damals waren wir eigentlich echt schon besser als damals noch Eintracht mit der Truppe. Und ja, ich wäre echt gerne, oder ich wollte einfach gerne da bleiben. Und wir hatten dann Gespräche mit damals Axel Giere, der verantwortlich war für die Fußballer, und auch Klaus Krasser, den ich dann ja auch ein Stück weit danken muss, weil die haben gesagt, pass auf, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder du machst einen Schiri-Schein oder einen Trainerschein. Und ich habe tatsächlich damals beides gemacht.
Okay, cool.
Ich habe eine ganze Zeit lang gemeinsam mit Jan Albrecht, der jetzt die letzten Spiele Interimstrainer bei Pampo auf der Bank saß, bei der ersten Herren, eine Mannschaft trainiert und bin dann auch Schiedsrichter geworden. Und so fing das Ganze eigentlich an. Ja? Also so bin ich Schiedsrichter geworden. Und das Talent, was ich dafür hatte, Spiele zu leiten, das zeichnete sich dann mehr und mehr ab. Dann kam das Schicksal hat es gut gemeint mit mir, kann ich sagen, in der Zeit. Meine Mutter hat dann ihren jetzigen Freund kennengelernt, der auch Schiedsrichter war, und der hat mich massiv gefördert. Ja, also kann man ja auch mal sagen, ne? Solche Leute darf man gerne nennen, Tino Männer. Also, der hat mich dann dort sehr, sehr gefördert, an die Hand genommen, als Mentor begleitet und hat mir eigentlich den Weg geebnet. Und ohne den wäre das, was jetzt hier irgendwie alles passiert ist, gar nicht möglich gewesen. So hatte sich dann, während ich mein Abitur gemacht habe, ein Weg abgezeichnet. Ich muss jetzt mal überlegen, ich glaube dann nachher mit 18, 19, so zum Abi, habe ich Union-Bundesliga gepfiffen, also waren die Nachwuchsspielklassen vom DFB unterwegs. Und habe dann quasi in der Zeit, wo meine Jungs am Sportgymnasium Frühtraining hatten, schon fleißig in Lamprechtsgrund meine Runden gedreht und ein bisschen trainiert.
Ich glaube, mein erster Kontakt mit dir war, und das habe ich, glaube ich, in der ersten Folge erzählt, als wir so sinniert haben darüber, wer könnte dann mal für diesen Podcast auch interessant werden. Und das muss 2013, 2014 irgendwie sowas gewesen sein. Da hast du Kreisliga Männer gepfiffen, SV Suku gegen SV Plate. Und das ist einfach hier in der Region auch eines der Top Derby, was heißt Top-Derbys, aber man weiß halt, das sind zwei benachbarte Dörfer, da geht's heiß her. Und du musst dann damals ja 13, 14 gewesen sein und hast dieses Derby, sehr hitzige Derby, mit einer Souveränität geleitet, wo, wenn wir immer fragen, woran erkennt man denn ein Talent oder woran erkennt man Talent, dass du danach, dass alle Spieler nach diesem Derby, alles Männer, wohlgemerkt, alles Männer, alles Erwachsene, runtergegangen sind und zufrieden mit dem Schiri waren, mit dem 13-, 14-jährigen Schiri, der auf Augenhöhe mit dir kommuniziert hat, der kommuniziert hat, der eine Souveränität an den Tag gelegt hat, wo du dachtest, Halleluja, der wird seinen Weg machen. Für mich war das dann so, ich habe ein paar Fußballturniere hier in Schwerin immer wieder organisiert, dass ich dann immer wieder gesagt habe, Hannes, ich möchte dich gerne da haben, weil ich wusste, was ich da an Qualität auch kriege. Das war so mein erstes, was jetzt 10, 12 Jahre her ist, mein erster Kontakt mit dir. Ist im Gedächtnis geblieben, weil ich habe bis heute keinen Schiri erlebt, der ein Spiel so souverän geleitet hat.
Da haben die wahrscheinlich alle keinen guten Mentor gehabt, die du danach erlebt hast.
Nein, du musst ja auch gewisse Sachen mitbringen. Also du musst ja auch, das wirst du viel mehr wissen, du musst ja auch als 14-Jähriger dich gegen 22 Männer zu behaupten, das machst du nicht, weil du einen guten Mentor hast. Also da kann dir einer sagen, du musst, aber du brauchst ja andere Attribute.
Klar, also ich glaube, genauso wie jeder Fußballer andere Voraussetzungen hat, ist das bei jedem, der als Schiedsrichter anfängt. Ne? Also ich glaube, ich war da relativ früh, relativ weit für mein Alter und hatte da eine relativ gefestigte Persönlichkeit. Nichtsdestotrotz, und das entschuldigt bitte, das wird nicht das erste Mal sein, dass ich heute für die Schiedsrichterei die Werbeltrommel rühre.
Das ist vollkommen okay.
das ist eine absolute Lebensschule, ne? Also junge Menschen, die ich ja auch in der Schiedsrichterausbildung und Weiterbildung begleiten durfte, das ist Wahnsinn, was die für Schritte machen in wenigen, wenigen Jahren von der kompletten Persönlichkeit her. Und ich wurde relativ früh, glaube ich, ins kalte Wasser geschmissen. Ich habe relativ mit 13 dann angefangen, A-Jugend zu pfeifen, die ja damals auch 5, 6 Jahre älter waren. Ne? Und bin dann so peu à peu in meine Aufgaben beziehungsweise in diese Anforderungen auch reingewachsen. Aber natürlich hatte ich da, glaube ich, ganz gute Voraussetzungen, was so meine Persönlichkeit anging. Das, glaube ich, kann man so sagen. Ja.
Das heißt, als du gesagt hast, okay, ich will hier am Gymnasium, am Sportgymnasium bleiben, ich mache einen Trainerschein, ich mache einen Schiedsrichterschein, dann bei welchem Verein hast du das dann gemacht? Also
Ja, ich habe angefangen tatsächlich dann damals auch als Schiedsrichter beim SSC.
Ja.
Bin dann aber relativ schnell nach Parchim zum SC Parchim gewechselt. War auch ehrlicherweise durch meinen Stiefvater, der da damals auch schon Schiedsrichter war. Und damals habe ich ja dann auch noch im Kreisverband gepfiffen. Ne? Und die Kreisverbände sind ja auch unterschiedlich aufgestellt. Und das hatte dann einfach besser funktioniert, weil er konnte mich, er war damals auch derjenige, der die Spieler angesetzt hat, der Schiedsrichteransetzer. Das heißt, der hat mich dann irgendwo angesetzt, wo er dann beispielsweise danach auch ein Spiel hatte. Wir sind da gemeinsam hin. Okay. Ich war auch relativ früh, dann nachher schon mit 13, 14 bei ihm in der Landesliga Herren Assistent. Daher vielleicht auch die Spezialisierung. Ja. Nee, ich war wirklich super früh dann da schon bei ihm als Assistent mit dabei.
Bei dem Stiefvater?
Genau, bei meinem Stiefvater. Und ja, genau, also wie gesagt, beim SSC angefangen, dann zum SC Parchim damals gegangen.
Das ist interessant, weil das ist aus meiner Perspektive immer extremst wichtig, wenn du dort jemanden hast, der diesen Weg schon gegangen ist und dich dann auch mitnimmt zu solchen Spielen. Das hat nochmal eine ganz andere Lernqualität. Ja, ich habe das für mich im Business auch. Ja, ich habe, seit ich denken kann, selbstständig. Aber dass es erfolgreich ist, also wirklich erfolgreich Unternehmensführung und riesengroß geworden ist, ist erst ab dem Punkt passiert, wo ich einen Mentor hatte, ja, der mich da wirklich an die Hand genommen hat und durch gewisse Prozesse mit durchbegleitet hat. Und das hat dann das Ergebnis verzehnfacht nachher am Ende des Tages. Ja. Und ich glaube, dass das auch für die Schiedsrichterausbildung ein wichtiger Punkt ist, ja, dass man die jungen Leute, die da jetzt reinkommen, die das jetzt machen, dass man denen vielleicht eine gewisse Zeit auch erfahrene Leute daneben stellt oder die einfach da auch mitfahren lässt. Das ist ja genial, wenn du dann einfach auf einmal bei den Herren an der Seitenlinie assistieren darfst. Das bringt dich ja 10.000 Mal weiter als 10 Lehrgänge. Ne? So diese Erfahrung, diese Luft auch zu atmen, diese Geschwindigkeit zu spüren, das ist schon krass. Und du hast gesagt, also ein wichtiges Attribut war, du warst sehr schnell, auch als Fußballspieler schon. Das ist, glaube ich, auch jetzt aus meiner Laiensicht, ja, seht im Fernsehen oder auch wenn wir im Stadion sind, der an der Seite der liegenden Richter ist immer zuerst vorne. Der Schiedsrichter hängt da noch hinten irgendwo und pustet schon und der Linienrichter ist schon am Marschieren. Das wird dort bei der Spezialisierung, glaube ich, auch eine Rolle spielen, oder?
Da breche ich nur ganz kurz eine Lanze. Ne? Ja. Wenn du also es gibt im ZDF oder in der ARD gibt es eine Reportage zu Schiedsrichtern. Wenn du siehst, was die da sportlich abreißen, ich glaube, da pumpt keiner in den ersten 3, 4, also vielleicht gibt es mal, aber ich glaube, die packen uns alle in die Tasche.
Ja, und sowieso.
Der Schiedsrichter hat ja ein Problem und das ist der Vorteil für den Assistenten. Der muss ja nur bis zur Mittellinie, der Assistent. Dementsprechend ist er auch schneller auf Höhe des vorletzten Verteidigers. Ne? Während der Schiedsrichter dann ja durchaus gerne mal vom Strafraum-Eck lossprinten muss und da sind die anderen gefühlt schon an der Mittellinie. Also der hat immer ein bisschen mehr Meter zu machen, auf jeden Fall. Ob das jetzt ehrlicherweise ein Punkt bei der Spezialisierung war, weiß ich nicht, glaube ich nicht. Aber ist auf jeden Fall kein Nachteil, kann ich dir sagen, wenn man da ganz gut oder ganz schnell unterwegs ist.
Wie muss man sich das vorstellen? So, jetzt hast du deinen ersten Schiri-Lehrgang gemacht, hast offiziellen Schiri-Schein. Wahrscheinlich freut man sich als 12-, 13-Jähriger, denn jetzt darf ich in alle Bundesliga-Stadien kostenfrei reingehen. Das ist ja erstmal ein super...
Wieder ein guter Punkt, Schiedsrichter zu werden.
Ach, das darf man?
Ja, wenn du einen Schiri-Schein hast, darfst du in alle erst zwei, dritt... Nee, in ganz Deutschland zu allen Spielen
kostenlos. Darfst du jedem offiziellen DFB-Spiel darfst du kostenlos. Es gibt natürlich unterschiedliche... Also Kriterien sind es nicht, aber unterschiedliche Formalitäten. Ne? Wenn man jetzt bei Hansa Rostock beispielsweise ins Stadion möchte, dann bewirbt man sich beim Landesfußballverband, gibt es ein offizielles Formular, da trägst du dich dann ein und dann in der Regel in 99% der Fällen kriegst du dann auch eine Karte fürs Spiel.
Krass. Ist es bei Bayern München überall. Theoretisch auch
ja,
so?
Ja, ist überall möglich.
Ne? Also von daher, ja.
Okay,
das ist ja. Also finde ich, ist ein Riesenargument. Ich finde das, also das sollte nicht der Antrieb sein, aber das ist ein geiler Bonshare, den du kriegst für etwas, was du...
Das Problem ist, wenn du es dann ein bisschen ambitioniert verfolgst, in der Zeit, wo die Bundesliga spielt, stehst du
selbst auf. Ja, dann darfst du nur F-Jugend um 9 fahren.
Ja, genau, zum Beispiel.
So, jetzt hast du also den Schiri-Schein gemacht und freust dich über deine Freikarte bundesweit. Machst die ersten Spiele. Wie geht's dann weiter? Also,
oder vor allem, wie sind erstmal diese ersten Spiele?
Ja, also, stimmt. Ja.
Das heißt, du hast dann angefangen... in der Kreisliga zu pfeifen?
Im Nachwuchsbereich fängst du an.
Ja, im Nachwuchsbereich.
Genau.
So, und da hast du ja schon sag ich mal,
die größte Schule,
es mit einem sehr emotionalen Publikum zu tun. Also war es damals schon so wie heute? Ja.
Also ja, ich glaube, das hat, wobei, ne, ich glaube, der Ton ist rauer geworden, wie so in vielen Punkten im Leben oder in der Gesellschaft.
In der Gesellschaft, ja.
Ja, also du fängst dann erstmal im Nachwuchsbereich an zu pfeifen und genau, gut, dass du es gesagt hast, du hast emotionales Publikum in erster Linie. Das war für mich war das damals, dadurch, dass ich 12 Jahre alt war, durfte ich noch nicht offiziell bei Spielen angesetzt werden.
Stimmt, 14, ne?
Genau, ab 14. Das heißt, ich habe vereinsinterne Spiele meistens gepfiffen, unter anderem dann bei der Mannschaft, wo ich auch der Trainer, der Co-Trainer war. Aber selbst da, Gasteltern gibt es ja auch, habe ich durchaus die ein oder andere interessante Erfahrung gemacht, aber genau, das so fängst du dann an. Und dann gibt es unterschiedlichste Möglichkeiten. Also in der Regel gibt es in jedem Kreis Fußballverband Nachwuchsförderprogramme. Die heißen Förderkader. Und da werden junge, talentierte Schiedsrichter eingeladen. Du hast ja vorhin den Mentor angesprochen. Es ist ein vom DFB finanziertes Programm, das alle Schiedsrichter, die ausgebildet werden, in den ersten 2 bis 3 Spielen von einem sogenannten Mentor begleitet werden. Das heißt, da kommt dann ein erfahrener Schiedsrichter mit hin und unterstützt dich bei Platzbegehung. Dann das Spiel am Ende pfeifen, Spielberichtsbogen, alles, was auch administrativ da auf dich zukommt oder einprasselt, kann man ja viel mehr sagen, da unterstützt er dich und dann schreibt er dir so einen Feedbackbogen am Ende auch. Und auf der Grundlage gucken dann natürlich die Schiedsrichterausschüsse in den Kreisen auch, ey, wo sind hier junge, talentierte Leute, ne? Wen kann man bei uns in Talentförderung holen? Aber das ist erstmal so der Weg, den eigentlich jeder so am Anfang gegangen ist.
Könnte man sich da auch bewerben? Also weil ich gehe jetzt ja davon aus, dass nicht der Mentor alle Nachwuchs,
ja.
Also ich könnte auch sagen, ich finde mich eigentlich auch ganz geil. Ich bin mindestens so gut wie Hannes, ich würde auch gerne in dieses Programm.
Natürlich, also es steht ja jedem frei, dann auch zu sagen, sind wir mal ganz ehrlich, ne, wir befinden uns im Ehrenamt, wo man auch nicht alle Leute irgendwie am Anfang auf dem Schirm haben kann. Sicherlich laufen da auch mal welche unterm Radar. Da kann man natürlich dann auch sagen, ey, ich würde schon ganz gerne mal die Chance haben, an so einem Lehrgang teilzunehmen.
Okay.
Ja, genau. Und das sind dann so die, ja, so die ersten Sichtungsmaßnahmen in dem Bereich. Wenn man dann schon ein bisschen länger dabei ist, sagen wir 2, 3 Jahre, dann ist es in der Regel so, dass man 1 bis 2 pro Saison von einem sogenannten Schiedsrichterbeobachter dann sich angeschaut und bewertet wird. Und da wird dann aber auch alles bewertet, ne? Also Laufverhalten, Regelkenntnisse, gelbe, also Disziplinarkonzept, ne? Was sind Stärken, was sind Schwächen, Foulspiele, genau.
Welche Schwächen waren da zuerst bei dir auf dem Zettel?
Ich war lauffaul früher.
Also der klassische Mittelkreissteher.
Ja, ob es jetzt der klassische Mittelkreissteher war, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall war ich nicht so fleißig, was das Laufen anging am Anfang. Ich hatte immer so ein bisschen Probleme mit der Disziplinarkontrolle. Also gelbe Karten, habe da schon ein bisschen was liegen gelassen. Aber das muss man dazu sagen, das kriege ich jetzt auch gerade in der Talentförderung bei uns mit, das ist normal.
Das heißt also, wenn da ein gelbwürdiges Foul ist, auch gelb zu geben,
genau, in dem Moment. Genau, entsprechend das auch so zu sanktionieren. Und klar, gerade wenn man ein junger Mensch ist, dann hat man natürlich irgendwie nicht so viel Lebenserfahrung, wie das jetzt beispielsweise heute der Fall ist. Da hat man dann natürlich auch vielleicht das ein oder andere Problem, mal einen sogenannten Problemspieler oder verhaltensauffälligen Spieler, wie ich ihn gerne nenne, dann relativ schnell für sich zu gewinnen oder aber auch überhaupt erstmal wahrzunehmen, dass das ein Problemspieler ist. Das war aber damals übrigens, kleine Anekdote, bei dem Spiel Suko gar nicht so schwer, den Problemspieler im Vorfeld rauszufinden, weil ehe ich zu dem Spiel angereist bin, hat mich ein befreundeter Schiedsrichter angerufen und gesagt, ey, du musst auf einen aufpassen, dieser Klatt, der Stürmer, der ist völlig geistesgestört.
Ich glaube auch eine gelbe Karte, das... wir beruhigen uns wieder. Eine gelbe Karte ist ja auch vor allem in jungen Jahren dann ein Zeichen von Stärke, was ich als Schiri zeigen muss, weil du drückst deine Meinung in dem Moment aus. Nämlich für mich war das eine gelbe Karte. Mhm. Und wenn dann ein Erwachsener auf dich zukommt, läufst du Gefahr, dass da irgendwas auch nicht in die richtige Richtung läuft. Ich glaube, das blockiert schon so ein bisschen, so einen 12-, 13-, 14-, 15-Jährigen zu sagen, ja, dem 40-Jährigen, dem gebe ich jetzt gelb, weil das war gelb. Und wenn der dann noch böse guckt, dann weiß ich nicht, ob ich beim nächsten Mal nochmal gelb gebe.
Ja, ich würde gar nicht so weit gehen und sagen, das richtet sich jetzt nur, wenn man das gegen Erwachsene macht. Also Ne, weil gerade, glaube ich, dann so in den jungen Jahren, wenn du anfängst, das Letzte, was du willst, ist da irgendwie im Mittelpunkt stehen oder auffallen. Mhm. Und also ich kann euch sagen, als ich das erste Mal eine rote Karte gegeben habe, ne, ich hatte einen halben Nervenzusammenbruch.
Kann ich mir vorstellen.
Ja, wirklich, das war für mich so, ey, also du willst das eigentlich ja nicht. Ja, und da weiß ich, also ich kann mich noch sehr gut dran erinnern, das war, glaube ich, eine gelb-rote Karte. War jetzt auch nicht sonderlich clever vom Spieler. Der hat ein Tor gemacht, hatte schon gelb und hat das Trikot ausgezogen.
Auch so. Das, auch da sehe ich mich.
Und dann habe ich dem wohl oder übel gelb-rot geben müssen. Aber das war so eine Überwindung für mich.
War das, was am Ende des Spiels?
Nee.
Sechste Minute, 1-0, 1-8 verloren am Ende oder so.
Also, wir müssen jetzt was an dieser Stelle exposen, so sagt meine Tochter. Das ist das Jugendwort für...
Ja.
Steffo hat ja auch gerade seine erste gelb-rote Karte gekriegt. Also dieser Problemspieler ist jetzt ein Problemtrainer.
Als Trainer sogar.
Naja, also ich bin vor, wann waren das, 3-4 Wochen ja, mit gelb-rot als Trainer vom Platz geflogen und witzigerweise, was heißt witzigerweise, eigentlich nicht witzigerweise, weil das, also ich lebe dieses Trainerding wirklich sehr und ich liebe diese Mannschaft und ich gebe alles für diese Mannschaft und als Trainer musst du dich vor die Mannschaft schmeißen. Immer im Rahmen deiner Möglichkeiten. Die gelb-rote Karte vor 3-4 Wochen im letzten Ligaspiel oder im vorletzten Ligaspiel, und da geht es dann um Abstieg, nicht Abstieg, fällt ein Tor, was ganz klar abseits ist. Ja, und du warst da, also der, für alle, die da draußen nicht dabei waren, da laufen also zwei Spieler auf unseren Torwart zu. Der Ballführende spielt ihn quer auf einen, der
vorne ist. Also
weit vorne ist, ja. Böse Zungen sagen 5 Meter. Ich würde sagen, ich würde mich auch auf 3 Meter verständigen. Ich schreie dann logischerweise abseits. Kein Linienrichter, gar nichts.
Schon sehr, sehr schwer da auch übrigens abseits zu entscheiden.
Ja, aber bei 3 Meter oder selbst bei 2 Meter, bei knappen Entscheidungen halte ich auch die Fresse, ne? Aber wenn es dann wirklich so eindeutig ist, dass alle sagen, mehr abseits geht nicht, diskutiere also so ein bisschen wild mit mir und der Welt und kriege dafür die erste gelbe Karte und frage dann den Schiedsrichter, der ist doch weiter vorne. Und wenn der Schiri dann zu dir sagt, ja, das war er, aber wenn zwei Spieler auf ein Torwart zulaufen, gibt es keine Abseits mehr. Wenn das die Begründung ist, dann finde ich das einfach unfair der Mannschaft gegenüber, der Sportart gegenüber, ihm als Schiedsrichter gegen. Also das ist einfach eine Fehlauslegung an allen Ecken und Enden. Und dann ist mir wahrscheinlich irgendwas rausgerutscht, was nicht beleidigend war, aber was ihn zu einer zweiten gelben Karte an. Oder ich glaube, er hat sogar gesagt.
Nein, nein, das Gelbe hat er schon gehabt und dann hast du gesagt, hat er gesagt, hör jetzt auf, halt die Klappe, sonst gebe ich dir die zweite gelbe. Und dann hast du gesagt, wenn du dich dann besser fühlst.
Wenn du dich dann besser fühlst, genau. Das war meine Antwort. Und dann hat er sich besser gefühlt.
Vielleicht das war, ne, du hast gesagt, du hast dich nicht so gut dabei gefühlt. Und er hat sich halt ein bisschen besser gefühlt.
Und nur um meinen Monolog mal abzurunden. Am Wochenende waren wir in Dänemark zur Abschlussfahrt. Auch da bin ich mit gelb-rot runtergeflogen.
Nein.
Und, ja, pass auf. aber warte. Und jeder, der dabei war, kann gerne eine andere Sichtweise drunter schreiben.
Du bist jetzt auch noch ein internationaler Problemtrainer.
Unser Spieler.
Läuft das über Interpol dann? Oder?
Ja, das sind draußen die Fahndungsplakate und so. Unser Spieler wird also völlig ohne Chance auf den Ball an der Mittellinie von hinten gefoult. Ganz klare Situation. Spieler sitzt, wir reden von 13-jährigen Kindern, liegt am Boden, weint, schreit. Also gehe ich auf den Platz, möchte ihn behandeln. Mhm. Es ist ein Freizeitturnier. Ich warte natürlich in dem Moment nicht darauf, dass der Schiri sagt, bitte komm. So, kriege also die gelbe Karte dafür, dass ich den Platz betrete, völlig richtig. Und er sagt, ich hebe den Spieler auf, will ihn runtertragen. Er sagt, bitte geh schneller runter. Ich sage, ich habe ein 13-jähriges weinendes Kind auf dem Arm. Ich kann nicht schneller als das, was ich gerade mache. Und dafür gab es ein Gelb-Rot. Für mich überzogen für so ein Freizeitturnier, wo ein Kind weint, wo du einfach nur fürsorglich da irgendwie mitmachen willst. Aber ja, auch daraus lerne ich und schließe dann den Kreis, dass ich irgendwann in den nächsten Jahren einen Schiedsrichterschein machen werde, um genau diese Situation von der anderen Seite mal zu erleben. Ja, ich wollte das ja jetzt schon im Frühjahr machen, hat sich aus diversen Gründen nicht ergeben, aber da können wir nachher vielleicht auch mal nochmal drauf zukommen, ob das empfehlenswert ist für alle, die draußen diesen Sport machen, auch einen Schiri-Schein zu machen.
Ich glaube schon. Also um das mal einfach wegzunehmen, ich glaube, der Perspektivwechsel wird einige schockieren. Also auf was man alles achten muss. Nicht, ja, dass es jetzt schlimm ist, ne? Ganz im Gegenteil. Also das ist, ich zitiere einen guten Kumpel von mir, das ist das beste Hobby der Welt. Und da bleibe ich auch bei. Ja, mit voller Überzeugung, weil Alles das, worüber wir jetzt gesprochen haben, Persönlichkeitsschule. Ich kann mich sportlich betätigen an der frischen Luft, gerade für junge Leute, ich kriege ein bisschen Taschengeld. Ich darf in Stadien, wo ich normalerweise Eintritt zahle, umsonst rein und mir ein Fußballspiel angucken, ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt für mich auch die Gemeinschaft, die dahinter steht. Und wenn ich mal meine Freundesliste so durchgucke oder meine Freundesgruppen jetzt mir mal anschaue, meine engsten Freunde, wo ich auf Hochzeiten Trauzeuge war oder wo man gemeinsam Urlaube verbringt, also sind bestimmt 95% Schiedsrichter, wenn nicht sogar mehr. Weil man aber auch viel erlebt zusammen. Mhm. Viele schöne Sachen, klar auch mal negative Sachen, das ist im Fußball aber, glaube ich, an jeder Stelle ähnlich. Aber das ist, da werde ich wirklich dem Fußball ewig verbunden für sein, für die Leute, die ich kennenlernen durfte darüber.
Und dass, glaube ich, auch Kinder Bock haben, das zu machen. Ich weiß nicht, das haben wir, glaube ich, zusammen angestoßen bei unserem Sommermasters 2024. Hm. Haben wir zusammen mit dem Landesfußballverband gesagt, interessierte Kinder dürfen hier bei diesem Freizeitturnier, was anderes war es ja am Ende nicht, unter Anleitung mit Headset Schiri sein. Genau. Also im laufenden Turnier haben die ein Headset bekommen, dann war ein Schiri-Mentor in dem Moment am Seitenrand und die haben miteinander kommuniziert und der durfte. Die Kinder sind alle hellauf begeistert. Wir haben, glaube ich, an dem Tag 20 oder 30 Kinder durchgekriegt. Wir hätten 100 durchkriegen können, weil sie alle Bock drauf hatten, da mal reinzuschnuppern. Und sicherlich wird es danach welche geben, die sagen, ah, ist überhaupt nichts für mich, weil genau dieser Perspektivwechsel auf einmal passiert. Worauf muss ich eigentlich achten? Aber ein Großteil ging runter und sagte, geil, das ist etwas, was ich mitnehme. Ich möchte das machen. Damals war die Hürde, die waren alle 11 oder 12. Hm. Das, was du gesagt hast, du darfst offiziell erst ab 14. Aber es
wollen gibt wir auch, aber auch ändern jetzt demnächst, ja. Gerade auch hier in MV.
Ja, weil ich glaube, es ist wichtig. Ich sehe es an meinem Bengel, der wollte mit 12 Schiri werden. Und die Verbände haben gesagt, geht nicht. Wo ich sage, der ist aber von seinem Verhalten, von seiner Aufnahmefähigkeit ist der eigentlich schon so weit. Es gibt auch 15-Jährige, die werden nicht so weit sein manchmal, ne? Genau. Wo du sagst, ne, warte mal noch 2 Jahre. Aber ich glaube, da muss man ran, dass man vielleicht das auch nicht so statisch an eine Zahl festmacht, sondern dass man sich wirklich den Menschen anguckt, so,
ja.
Wie bist du drauf?
Ja,
kannst du das?
Sehe ich 1:1 genauso, weil war bei mir ähnlich. Also ich habe auch die Chance bekommen mit 12 und gut, dass es so gekommen ist. Und wie du es richtig sagst, ne, also es gibt 12-Jährige, die sind weiter und die können auch problemlos Schiedsrichter werden. Aber da sind wir dran und im September vielleicht sogar schon.
Okay, cool. Ja, ja, und vor allem schmeißt sie rein in die Bambini, in die Funinho-Dinge, einfach damit sie, ja, auch wenn ich glaube, Funinho wird ohne Schiri gespielt oder so.
Ja,
oder?
Wenn man da jetzt 12-jährige Schiedsrichter hätte, wäre es
super. Ja, genau, pack die rein, einfach für die Erfahrung, fürs Erlebnis. So, ja.
So jetzt hast du also im Jugendbereich angefangen. Wie ging es dann weiter? Also, oder dann kam als erstes mal das zu spüren, ja, die Emotionalität der Eltern. Ging es dann im Jugendbereich auch so hoch? Also ich stelle es mir jetzt so vor, man fängt irgendwie an, F-Jugend, E-Jugend-Spiele zu pfeifen, dann geht es nachher hoch, D, C, B, A-Jugend. Meine Beobachtung jetzt, bei deiner Mannschaft noch ein bisschen anders, aber das, was ich so bei anderen Mannschaften beobachte, die Eltern, Fans, ja, sind am meisten vertreten in den unteren Bereichen ab, ne, G, F, E. Mhm. Und desto höher es nachher geht, desto weniger wird das. Das heißt, ich stelle es mir so vor, als Schiedsrichter habe ich in diesen Bereichen eher Herausforderungen mit den Eltern und Trainern, wahrscheinlich immer. Mhm. Und wenn sie nachher älter werden, werden die Eltern weniger und dann habe ich wahrscheinlich mehr Herausforderungen mit den Spielern, oder? Ist das so?
Ungefähr genauso ist der Weg, ja. Also die Herausforderung bleibt bestehen, das ist das Gute.
Ja.
Nein, genau, das ist so ist der klassische Weg. Also die erste neue Herausforderung sind dann meistens Großfeldspiele für die jungen Schiedsrichter, ne? Also gerade so, wenn wir jetzt von jüngeren Schiedsrichtern sprechen, wie es bei mir war, wenn jetzt beispielsweise du zum Schiri ausgebildet wirst, dann wirst du wahrscheinlich auch direkt auf Großfeld starten. Aber da war
echt?
Ja, das ist durchaus möglich, klar. Das da war aber ja jetzt bei einem 12-Jährigen noch nicht dran zu denken, ne? Und hatte dann im Nachwuchs- oder im Kleinfeldbereich angefangen und dann aber auch relativ schnell auch durch meinen Stiefvater Großfeld gepfiffen mit 13, 14, so C, B, A-Jugend, beziehungsweise ich glaube sogar, ja, mein erstes Kreisligaspiel habe ich mit 14 gepfiffen, Kreisliga-Herren. Das war damals tiefstes Dorf irgendwo im Kreis Westmecklenburg. Ich weiß gar nicht mehr, wo es war.
Das klingt nach Suko. Nein,
nein, nein, nein, nein, nein. Es war auf jeden Fall weiter weg, weiter weg. Und genau, das ist dann so der übliche Weg, dass man dann im Herrenbereich rangeführt wird. Dann kommt, wäre die nächste Hürde, dann so die Kreisoberliga. Gut, jetzt habe ich lange in Rostock studiert, beziehungsweise bin mittlerweile auch für den FSV Kritzmus Schiedsrichter, die ja im Kreis Rostock angesiedelt sind.
Da bist du jetzt aktuell gemeldet?
Ja, genau.
Okay.
Und in Rostock ist es beispielsweise so, wenn du Kreisoberliga-Schiedsrichter wirst, die wird komplett mit Assistenten besetzt. Okay. Das heißt, da kommt dann die nächstgrößere Hürde oder Erfahrung für so einen jungen Schiedsrichter. Da bist du dann das erste Mal im Team unterwegs.
Was ist das eine Erleichterung?
Am Anfang ist es, glaube ich, erstmal eine Überforderung, weil auf einmal hast du dann noch zwei Leute an der Linie, auf die du aber auch achten musst. Mhm. Klar, die arbeiten dir zu und die erleichtern dir deinen Arbeitsalltag enorm, weil du musst dich mit dem Abseits beispielsweise nicht mehr rumärgern. Oder aber auch mit den Bänken, das macht dann dein erster Assistent. Nichtsdestotrotz am Anfang, du musst wieder auf neue Sachen achten. Das ist wie, als wenn du, was weiß ich, 8 Jahre Single bist, dann hast du auf einmal eine neue Freundin und dann musst du dich da auch erstmal wieder umgucken. Ne? Da musst du dich dann einspielen. Kannst vielleicht auch nicht so, du kannst ja dann nicht einfach mal eine Außenlinie vor denen so ein Foul einfach wegpfeifen, bevor die irgendwas angezeigt haben beispielsweise, was du ja sonst instinktiv immer gemacht hast, weil du warst alleine.
Okay, da hat sich das bei dem Abseits eben, in dem Moment, wo du Assistenten hast, bist du auch nicht mehr für das Abseits zuständig?
Nö, das die dafür sind. Also das ist ja das Kerngeschäft eines Assistenten ist ja unter anderem Abseits.
Aber wenn du als Hauptschiri in dem Moment doch sehen würdest, warte mal, doch, das war Abseits, dann darfst du noch, oder ist das ein No-Go, den Assistenten, den überstimmt man nicht?
Den Assistenten überstimmen kannst du grundsätzlich immer, weil am Ende hat das letzte Wort der Schiedsrichter. Ja. Ich habe noch nie erlebt, dass ein Schiedsrichter Abseits gepfiffen hat, obwohl dein Assistent es nicht angezeigt hat. Gibt bestimmt Fälle, erlebt habe ich es noch nicht.
Und auch nicht andersrum?
Andersrum ist es schon mal der Fall, weil beispielsweise vielleicht der Spieler nicht eingreift oder aber der Ball wurde vom Verteidiger gespielt und das hat der Assistent vielleicht nicht gesehen. Ne, das kann ja durchaus sein, Assistent steht da teilweise bedeutend weiter weg als der Schiedsrichter dann zu der Szene. Das ist durchaus möglich, ja. Mhm. Aber grundsätzlich ist der Assistent erstmal verantwortlich dann für die Abseitsbewertung. Ja. Genau.
Wahnsinn, ne? Wie viele laufen aktuell in der Bundesliga so rum? Schiris? 6, ne? 6 plus VAR? 5?
Nee, also im Stadion direkt sind wir 4.
Echt?
Ja, 3 Schiedsrichter, also der Schiedsrichter und die beiden Assistenten plus der 4. Offizielle. Die Zahl 6 wird wahrscheinlich jetzt von der WM kommen, weil da hast du immer noch so einen Ersatzassistenten dabei. Der 5. Offizielle, das ist quasi auch, so wie ich, ein spezialisierter Schiedsrichterassistent. Der würde einspringen, wenn sich einer der beiden Assistenten verletzt. Dass dann kein Schiedsrichter, der ja dann auch spezialisiert ist und seit Jahren keine Fahne mehr in der Hand hatte, dann auf einmal da draußen steht. Und dann, genau, in meinem Fall, dann noch die den Videoassistenten und den Assistenten des Videoassistenten, die dann in Köln sind.
Kannst du das auch machen, wenn du dich als Assistent, oder ist das wieder eine besondere Spezialisierung?
Also es gibt in der Bundesliga einige Schiedsrichter, die sowohl Schiedsrichter in der Bundesliga als auch Videoassistent sind. Vereinzelt auch Zweitligaschiedsrichter und bei den Assistenten gibt es auch einige, die das noch machen. Aber das ist quasi auch noch so ein Überbleibsel, als der VAR eingeführt wurde. Jetzt gerade so die neuere Generation wie ich, die jetzt so rankommt, da sind wir dann wirklich auch in unseren festen Rollenprofilen. Also im Keller sitze ich nicht.
Okay.
Diese Trainertätigkeit von mir seit dieser Saison, erste Saison sozusagen, hat als krassestes hervorgebracht, dass mir einmal bei einem Hallenturnier direkt Gewalt angedroht wurde. Ja, so nach dem Motto, wir können ja mal vor die Tür gehen jetzt. Ja. Das im ersten Jahr als Trainer. Jetzt stelle ich mir das so vor als Schiedsrichter, ist das nochmal eine ganz andere Nummer. Was waren so die krassesten Sachen, die du da in diese Richtung erlebt hast und ab wann wird man damit konfrontiert? Also ist es schon im Jugendbereich so oder erst im älteren Jugendbereich? Was war so das Krasseste, was dir da begegnet ist?
Also ich glaube, der eine hat Glück und der andere hat Pech. Es gibt leider Schiedsrichter, die erleben es vielleicht sogar in den ersten 3 Spielen. Also ich klopfe mal hier auf Holz, ne? Toi, toi, toi. bis heute habe ich wenig negative Erfahrungen gemacht. Ich wurde mal angefasst von einem Großvater, als ich vom Platz in die Kabine gegangen bin. Der hat so meinen Arm festgehalten. Da war aber zum Glück auch mein Stiefvater vor Ort. Da konnte ich mich aber ganz gut von losreißen, bin einfach reingegangen. Und einmal war ich dabei, als ein Schiedsrichter geschlagen wurde. Da war ich Assistent. So, das sind jetzt, lass mich mal rechnen, 14,5 Jahre Schiedsrichter. Das sind die einzigen beiden Erfahrungen, die ich in dem Zusammenhang mal machen musste. Und da bin ich auch sehr glücklich drüber.
Jetzt muss man auch sagen, ich möchte da auch überhaupt kein Bashing betreiben, aber ich glaube, dass wir in einer Region sind, die vielleicht etwas weniger rau ist als gewisse Ballungsgebiete in Deutschland, Regionen, wo wirklich ganz viele Kulturen, Emotionen und so auch aufeinandertreffen, wo der Ton rauer ist als in Mecklenburg-Vorpommern.
Ja, natürlich. Also ich habe ja auch in meiner Tätigkeit als Verantwortlicher für Schiriwesen hier in MV mit anderen Landesverbänden Kontakt gehabt. Und wenn ich jetzt beispielsweise an die Berliner denke, was ich dann dort teilweise mitbekomme, was am Wochenende für Vorfälle sind. Also ich kenne die genauen Zahlen nicht und ich will jetzt auch gar nicht irgendwie übertreiben, aber gefühlt das, was wir vielleicht in einer Saison haben, hat Berlin an zwei Wochenenden. Keine Ahnung, ob das valide ist, aber man muss dazu sagen, auch bei uns ist es mehr geworden, das ist leider so. Ja. Und wir sind wirklich hinterher, das lückenlos und mit aller Härte auch zu verfolgen und dann entsprechend auch zu bestrafen. Aber natürlich passiert es hier im Zweifel weniger als in anderen Gebieten in Deutschland. Das ist auf jeden Fall so, ja.
Aber das ist wahrscheinlich auch die einzige Möglichkeit, dagegen vorzugehen. Also wir kriegen das Problem, also ich habe keine Idee, wie du es hinkriegst, außer immer wieder zu sensibilisieren und so weiter. Mir fällt keine Idee ein, wie man es hinkriegt, auf den Sportplätzen vor allem aus der Elternschaft und dann auch die Trainer, weil die Kinder sind es ja meistens nicht. Es kommt ja kein 12-jähriger D-Jugendspieler und sagt, so Hannes, ich hau dir jetzt auf die Fresse, weil du hast mir gerade eine 2-Minuten-Strafe gegeben.
Nee, aber natürlich ist es auch so, also es gibt natürlich auch leider viel zu viele Beispiele, dass irgendein Spieler die Synapsen durchgebrannt sind und der dann den Schiedsrichter angeschlagen hat. Definitiv. Im anderen Kontext gibt es genügend Beispiele, wo es Eltern zumindest mal angedroht haben oder Trainer. Ich finde, die Strafen sollten noch härter sein, wenn es nach mir gehen würde. Ja, das ist für mich ein Weg. Und definitiv mehr sensibilisieren, beziehungsweise aber auch Verständnis füreinander schaffen. Ich glaube, das ist ganz wichtig.
Aber das ist, glaube ich, ein gesamtgesellschaftliches Problem. Also was sich dann im Fußball zuspitzt einfach.
Ja, natürlich. Ich glaube, der Fußball bildet den größten Querschnitt einer Gesellschaft ab. Nichtsdestotrotz muss man ja sich schon die Gedanken machen, warum ist der Fußball eigentlich die einzige Sportart, wo so mit dem Schiedsrichter umgegangen wird, wie es der Fall ist.
Ja,
zeig mir eine andere Sportart, wo es so ist.
Da hatten wir neulich mit Alex Ladig und so weiter und auch so fort. Egal mit wem du sprichst, sie sagen dir alle, es klappt überall. Ja. Natürlich gibt es immer mal Situationen, die vielleicht, aber nur im Fußball, in der Vielzeit, in der Vielzahl, in der Intensität, das ist ja völlig verrückt.
Ja.
Ja. Ich glaube, dass das ist so aus meiner Beobachtung jetzt. Ne? Ich habe ja 5, 6 Jahre, war ich Hallen-DJ beim Schweriner SC. Mhm. So, die haben damals die Auflage bekommen vom Volleyballverband, dass sie neben den Hallensprechern noch einen Hallen-DJ brauchen. So, ist Bundesliga, muss das so sein. Und dann habe ich das gemacht. Ich hatte damals gerade meine Diskothek aufgegeben und habe auch das DJ sein, also ich habe viel Hausmusik und so aufgegeben, das habe ich auch aufgegeben, weil meine kleine Tochter gekommen ist und ich nicht mehr nachts unterwegs sein wollte und da hat sich das gut angeboten und was ich da festgestellt habe, ist, dass die Rivalität unter den Zuschauern, also unter den Fans und auch unter den Spielerinnen gar nicht so richtig da ist, sondern die haben sich vorm Spiel schon getroffen, sind gemeinsam hier unterwegs gewesen, also auch die Fans, ne, hatten dann so Fanfreundschaften und sind dann gemeinsam unterwegs gewesen. Dann natürlich während des Spiels hat jeder für seine Mannschaft getrommelt, aber danach war es eher eine Community. Und im Fußball sieht man das nicht so oft. Es gibt natürlich auch so, was weiß ich, Borussia Dortmund und jetzt Beispiel Köln, die haben ja auch irgendwie so Fanfreundschaften. Da gibt es das so vereinzelt. Aber es wird eigentlich von der G-Jugend an schon diese extreme Vereinsrivalität da reingespült. Ja, so. Und wir haben jetzt mal so ein Trainingsturnier gemacht, Neumühle, FCM und Plate. Und dort haben wir ganz bewusst zum Beispiel nicht jede Mannschaft macht seinen Spielerkreis gemacht, sondern wir haben einen gemeinsamen großen Kreis gemacht. Und alle Teams haben gemeinsam hintereinander weg die Schlachtrufe der jeweils anderen Teams gerufen. Mhm. So. Und die Kinder waren dann vom Anfang an des Turniers bis zum Ende hin gar nicht so sehr in dieser Rivalität drin, sondern wir haben schon geguckt, den Kindern von Anfang an auch da reinzugeben, eure Identität ist gerade, ihr seid Fußballspieler, ja. Die Identität ist aber nicht, wir sind der Verein. So, weil diese, das ist, glaube ich, im Fußball so extrem. Also von klein auf bringt dir der Papa bei, Schalke ist alles.
Ja? Ich wollte gerade sagen, kriegst du das in Dortmund auch hin oder in Gelsenkirchen zu sagen, ja, eigentlich wollen wir mal einen Kreis mit den anderen machen.
Ja, jein. Also ich habe jetzt bei mir selber zum Beispiel beobachtet, dass als mein Kleinster jetzt anfing, sich für Fußball zu interessieren. Mein mittlerer Sohn, der ist halt eben auch, hat sich nur Borussia Dortmund Trikots gekauft und so weiter, ja. Aber der Kleine macht das nicht, ne? So, sondern der hat alles. Ja? So, der ist mal Bayern-Spieler, mal ist er Dortmund-Spieler, mal zieht er sich Real Madrid an, weil seine Identifikation ist, ich bin Fußballspieler. Ja, so. Und ich bin mit denen dann auch ins Bayern-Stadion gefahren und habe mich da hingesetzt und habe Bayern gegen Hoffenheim geguckt und so weiter. Und ich merke, wie sehr mich das an manchen Punkten auch entemotionalisiert hat. Also ich kann mich jetzt mittlerweile, da habe ich viele Jahre für gebraucht, auch über Nationalspieler freuen, die vom FC Bayern kommen. Das konnte ich lange Zeit nicht. Ja. Alles, was nicht von Dortmund kam, war doof. Ne? So, und ich glaube, dass wir da irgendwo ansetzen müssen, schon früh. Ne? Dass man sagt, okay, das ist eine Fußball-Community. Und natürlich gibt es in dieser Community verschiedene Vereine. Und natürlich ist da eine gewisse Rivalität da. Aber dieses Extreme, wir sind alle der Verein und die anderen sind blöd, das kommt ja von Erwachsenen, wird den Kindern schon so mitgegeben und so geht das immer weiter. Und ich glaube, erst wenn das unterbrochen wird, wird sich da grundlegend was ändern. So. Und bei den Schiedsrichtern, du hast ja vorhin gesagt, du hattest das Glück. Ich glaube einfach, dass es kein Glück ist, ja, dass nur so wenig widerfahren ist, sondern es ist immer eine Sache der Haltung. Ja. Als ich da diesen Ärger angedroht bekommen habe in der Halle, ist ja vorausgegangen, dass ich, sie haben irgendwie den Schiedsrichter vorgelabert, weil sie dann nicht einverstanden waren mit einer Schiedsrichterentscheidung. Und ich wollte dann die wiederum beruhigen, so nach dem Motto, ey, er ist doch der Schiedsrichter, so haltet doch mal die Klappe und lasst ihn mal machen. Ne? So, wir sollen den Schiedsrichter in Ruhe lassen. Das hat die dann immer weiter auf die Palme gebracht und so was, so eine Spirale, was dann darin endete, dass dann einer gesagt hat, ey, wir können mal hier vor die Tür gehen. Ne? So. Und ich war aber auch hoch emotional. Also ich habe selber bei mir gemerkt, ich war voll angezündet.
Du wolltest mitgehen, ich stand neben dir. Du wolltest kurz mitgehen.
In der Situation. So. Und habe dann aber für mich gelernt, ey, nee, das bringt auch nichts, da weiter zu eskalieren. Ja? Sondern ja, wir können den Schiedsrichter schon beschützen. Das war eigentlich meine eigentliche Intention. Aber dann weiter, dann nochmal und nochmal und nochmal und nochmal die nächste Geste zu den Eltern zu machen, das löst ja immer was aus. Ja, so. Und ich habe das beobachtet hier, der Andreas, den wir letztens hatten, Andreas Fuge, der ist ja schon ein paar Jahre älter als ich auf jeden Fall. Ja, so. Und wenn der sieht, beim Turnier waren dann irgendwelche Eltern aus Wismar, glaube ich, kamen die, waren sehr emotional beim G-Jugendturnier. Ja, so. Ich gedacht habe, Alter, lass doch mal die Kinder in Ruhe Fußball spielen, haltet doch mal die Klappe. Ne? Und der hat sich einfach vor die Tribüne gestellt und hat wirklich so eine ganz beruhigende Geste gemacht und dann war auf einmal Ruhe. Ne? So. So weit bin ich noch nicht. Du auch nicht. Ja, so. Aber ich glaube, diese Haltung, also sobald der Schiedsrichter ein Anzeichen von Unsicherheit hat, wird alles unsicher. Die Spieler werden unsicher, die Eltern werden unsicher und dann.
Aber warum nur im Fußball? Also, weil das ist ja genau das, was du sagst.
Ja,
das,
weil wir von Anfang an diese Rivalität weitergeben.
Ich habe ja nur auch jahrelang den Handball miterlebt. Ja. Da gibt es das einfach nicht. Natürlich gibt es da unsichere Schiris, aber die werden anders behandelt. Und ich fand das, wie du es gesagt hast, das ist die Handball-Community. Wir sitzen alle im gleichen Boot. Im Fußball hast du manchmal das, das Gefühl, Mannschaft 1, Mannschaft 2, Schiris. Oder vielleicht noch Mannschaft 1, Mannschaft 2, Schiri. Dass der aber mit in unsere Sportart gehört, wird so, glaube ich, draußen zu selten wahrgenommen. Mhm. Der DFB hat ja ohne euch kein uns oder ohne euch kein Spiel. Mhm. Das ist ja genau die Botschaft, die es braucht. Aber ich glaube, die braucht es viel deutlicher, viel intensiver, jedes Wochenende immer, immer wieder. Und zwar von der G-Jugend bis in die Bundesliga. Jedes Wochenende müssen wir sagen, wir sitzen alle im selben Boot. Unabhängig, ob blau, rot oder schwarz.
Ja, und ich glaube, das vergessen auch viele, ne? Also, weil du gerade sagtest, so die Schiedsrichter werden ja immer so als Außenstehende im Fußballsport betrachtet. Und das ist ja auch, also das ist auch etwas, wenn ich mit Leuten ins Gespräch komme oder auch beispielsweise über das, was ich mache, referiere. Ich sage immer, alle, die wir Schiedsrichter sind, sind maximal fußballverrückt. Also jetzt zeigt mir doch mal einen, der freiwillig am Wochenende seine Familie zu Hause sitzen lässt, zum Sportplatz hier irgendwo in Schwerin fährt, alleine ein Spiel pfeift und sich von 22 Leuten anschreien lässt.
Es ist so ein bisschen wie der
liebt Fußball.
Ja.
Der liebt das, was der macht. Ja. Und ich finde, das darf man nicht vergessen. So. Wir sind maximal fußballverrückt. Wir haben dem Sport ganz, ganz viel zu verdanken. Und ich glaube, das darf man nicht vergessen. Und du hast ja diese Doku angesprochen, ne? Von der ARD ist es.
Ja, ne.
Unparteiisch, gibt es ja mittlerweile 2 Staffeln.
Sehr geil. Kann ich jedem empfehlen.
Ja, die ist super. Und da sieht man aber auch erstmal, dass wir gar nicht so aalglatte Typen sind, wie das vielleicht immer alle denken. Ne? Also ich habe manchmal, oder wenn ich mit Leuten ins Gespräch komme, habe ich immer so das Gefühl, dass die denken, die Schiedsrichter, die sind so ganz, ganz glatt gebügelt und haben kaum Emotionen. Und das stimmt natürlich nicht. Ich bin ja auch Sportler. Ich bin ehrgeizig. Ich lebe für das, was ich mache. Und das darf man nicht vergessen am Ende.
Wie schwer ist es, neutral zu sein?
Das ist nicht schwer. Ich finde es lustig. Ich habe vorhin die Folge mit Mo nochmal gehört. Ne? Mich gut vorbereitet, ihr merkt. Und der hat gesagt, er ist so ehrgeizig, er könnte nicht Schiedsrichter sein. Und da habe ich so überlegt und habe gedacht, also wenn ich eins nicht kann, dann verlieren. Ich hasse verlieren. Ich kann gar nicht verlieren. Könnt ihr mal meine Mutter fragen, ne? Die hat damals mal zu mir den Satz gesagt, wenn du immer verlieren willst, dann musst du, wenn du immer gewinnen willst, dann musst du alleine spielen. So, wenn wir Brettspiele gespielt haben. Und ich kann gar nicht verlieren. Geht nicht. Aber das ist ja mit der Rolle, die du als Schiedsrichter bekleidest, hast du ja eine andere Art Ehrgeiz. Was ist mein Ehrgeiz? Das Spiel so gut wie möglich zu pfeifen. Die Entscheidung so sicher wie möglich oder in erster Linie erstmal die Entscheidung so richtig wie möglich zu treffen. So sicher wie möglich zu treffen und das Ganze dann am Ende natürlich nach außen auch so souverän wie möglich aussehen zu lassen. Und wenn mir das gelingt, bin ich glücklich. Und wenn mir das nicht gelingt, das dürfen auch viele nicht vergessen, da bin ich sehr, sehr unglücklich. Weil kein Schiedsrichter macht Fehler gerne oder mit Absicht. Das ist ja immer so das, ne, das ist ja immer so dieses Narrativ, wenn jetzt einer einen Fehler gemacht hat, so, dann regen sich alle drüber auf und erzählen und ihr wisst, wie es ist, gerade medial, dann gibt es einen riesen Aufschrei. Aber der sich am meisten ärgert, das ist jetzt keine Floskel, das ist am Ende der Schiedsrichter, der den Fehler gemacht hat. Der sitzt in der Kabine und kotzt ab.
Mhm. Sieht man auch gut in der Doku übrigens. Gibt es so ein paar Ausschnitte, da, wo die dann genau sagen, in der Halbzeitpause, Scheiße. Und die kriegen ja dann auch noch die Fernsehbilder präsentiert und dann steht Lothar schon und sagt, das war alles falsch und natürlich macht das was mit dir.
Ja. Jetzt kommen wir wieder zur Neutralität. Mal angenommen, dir passiert ein Fehler in der ersten Halbzeit und jetzt kriegst du das also in der Halbzeitpause mit. Mhm. Ja? Und jetzt kommst du wieder auf den Platz zurück und du hast diesen Fehler zum Ungunsten der anderen Spielpartei im Hinterkopf. Macht das was mit dem Schiedsrichter?
Ausgleichende Gerechtigkeit, meinst du?
Ja.
Ist in die Richtung?
Ob das unterbewusst was mit einem macht, wage ich nicht zu beurteilen. Aber sagen wir es mal so, wenn ich versuchen würde, einen Fehler mit einem anderen Fehler zu kaschieren, dann wäre ich ja schön blöd, auf Deutsch gesagt. Weil, ich spreche jetzt mal aus dem Kontext der ersten 3 Ligen, wir werden in jedem Spiel bewertet. In jedem Spiel sitzt ein Schiedsrichterbeobachter draußen, ja, der bewertet dich. Das heißt, mache ich noch einen Fehler mehr.
Ein Strich mehr, 100.000 mehr so, dann, negative Kommentare.
Dann habe ich noch, also ne, dann wird ja entsprechend meine Bewertung schlechter, als wäre sie jetzt beispielsweise nur mit dem einen Fehler. Dementsprechend, nee, also
das ist ab, da sind wir weit ab weg. Ab welcher von. Liga so?
Also ja, ab der Regionalliga wird jedes Spiel beobachtet. Krass. Ab der vierten Liga ist bei jedem Spiel ein Schiedsrichterbeobachter vor Ort.
Zum Thema Neutralität. Also ich kann mir das wirklich sehr schwer vorstellen. Also dass man es wirklich immer schafft, auch vielleicht im Laufe eines Spiels. Also jetzt kommst du zu einem Spiel, wo du beide Mannschaften nicht kennst, mhm, und merkst, das eine sind übelst die Pöbler, die ganze Zeit nur auf den Schiri gehen, und es gibt die anderen, die sich korrekt fair verhalten. Entwickelt sich da nicht manchmal auch so ein Würgereiz, was sich dann auch in deiner Entscheidung, also ich kann ja nur dich ansprechen, weil du gerade, mhm, aber in deiner Entscheidung, wo du sagst, da gebe ich dir jetzt gelb, obwohl ich vielleicht bei den anderen da noch mit einem Auge zu durchgegangen wäre. Ich möchte nicht, dass du dir ins eigene Bein schießt, ne?
Ganz im Gegenteil.
Aber wir sind ja alles nur Menschen und ihr Schiri ist ja genauso. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass du als Schiri ein komplett emotionsloser Eisblock bist, den das alles kalt lässt. So, und dass man dann irgendwie schon zumindest merkt, oh, meine Stimmung kippt gerade gegen eine Mannschaft. Da kann man sich ja trotzdem dann selber noch rausretten. So, aber ich glaube trotzdem, die Angst hätte ich wirklich, dass ich dann.
Also wenn ich jetzt beispielsweise wenn du jetzt den ganzen Tag oder das ganze Spiel dann Stress mit einer Mannschaft hast, dann, wenn es jetzt so in dem Bereich Unsportlichkeit beziehungsweise wie gehe ich mit dem Verhalten um, dann glaube ich schon, dass man dann da auch entsprechend rigoroser agiert, mhm, definitiv. In allen anderen Belangen, ne? Ob das jetzt ob Foulspiele oder auch beispielsweise gelbe Karten für Foulspiele sind, ist relativ schwierig, dann da sich emotional abhängig von zu, ja, machen. Und das ist aber auch ein Entwicklungsprozess, sage ich dir ganz ehrlich. So, das wahrzunehmen, dass einen das auch gerade belastet beziehungsweise ärgert, das ist erstmal ein sehr, sehr wichtiger Schritt. Und man sehr, sehr guten Fußballfunktionär oder Schiedsrichterfunktionär hier in Mecklenburg-Vorpommern gehabt, der hat gesagt, die einzige Emotion, die du als Schiedsrichter auf dem Platz Spielern gegenüber rauslässt, die muss geschauspielert sein. So, okay. Also wenn du jetzt einen anschreist, nicht weil du wütend bist.
Ja.
So, wir sprechen nicht davon, dass du nicht authentisch sein sollst. Ja, ja, ja. So, ne? Und beispielsweise so, ich mache auch gerne mal Scherze irgendwie mit den Leuten. So, das ist mir wichtig, weil ich finde, das nimmt dem Ganzen auch immer mal so ein bisschen die Ernsthaftigkeit.
Definitiv.
Das ist ohnehin schon alles irgendwie um so einen Spieltag so ernst. Und das finde ich ganz, ganz erfrischend. Aber das ist definitiv etwas, wo man auch dann reift. Ja.
Gibt es ein Vorbild? Also, weil du jetzt zum Beispiel auch mal einen Spruch so, Dennis Aitekin, glaube ich, ist einer, der für viele in der Art und Weise, wie autoritär, ist das richtige Wort? Und wie authentisch und wie kommunikativ man und auch mit einem gewissen Charme und Witz Spiele leiten kann, aber auch mit einer Ernsthaftigkeit, die da reingehört. Aber gab es da jemanden, wo du sagst, das ist einer, so, da gucke ich hoch, so, das ist eine Art, da kann ich mir auch was abgucken.
Ja, also ich fand natürlich, gerade als junger Schiedsrichter, ich war ein Riesenfan von Felix Zweier und Dennis Aitekin. Irgendwann bin ich aber so an den Punkt gekommen, dass ich mir von unterschiedlichsten Schiedsrichtern immer so das versucht habe abzugucken, was auch zu mir am besten passt.
Pierluigi Collina, hast du gesagt, dann nehme ich die Frisur. Genau.
Jetzt mal, ne, Dennis Aitekin, der 2 Meter groß ist, das macht schon was anderes, ja, wenn der mit dem Spieler spricht, als wenn ich dann ankomme, der jetzt keine 2 Meter groß ist, so viel können wir ja sagen. Das heißt, ich finde, das ist auch wichtig, ich finde erstmal wichtig, Vorbilder zu haben, das finde ich cool, das ist auch, das formt junge Leute auch. Aber irgendwann, glaube ich, kommst du dann so an den Punkt, wo du guckst, so das Beste von jedem oder was für dich am besten passt von den Leuten, dir dann abzuschauen. Und ich finde, das ist auch ein wesentlicher Punkt, um dich dann am Ende weiterzuentwickeln. Und gerade in der Schiedsrichterei entwickelt man sich, glaube ich, bis zum letzten Spiel stetig weiter, weil es immer wieder Situationen, Anforderungsprofile gibt, die es so noch nicht gab vorher. Und dementsprechend bin ich da natürlich auch gerade mit denen, die mir nahestehen, im Schiedsrichterbereich immer im regen Austausch. Und wir versuchen da immer neue Wege zu gehen und uns weiterzuentwickeln und gegenseitig dann auch zu pushen, ja. Schon so.
Kennt man sich mittlerweile? Also die Ittrichs und Aitekins und so, es gibt ja gewisse DFB-Lehrgänge, aber da sind wahrscheinlich dann nur die Top-Schiris unter sich und so, oder?
Ja, das ist Also wir hatten jetzt, wir haben beispielsweise einen Saisonabschluss immer, da sind dann alle Schiedsrichter der ersten drei Ligen.
Okay.
Und wenn wir jetzt explizit von den Lehrgängen sprechen, also Sommerlehrgang und Winterlehrgang, jetzt in diesem Jahr sind alle Zweitliga-Schiris und Zweitliga-Assistenten zusammen auf einem Lehrgang. Bis letzte Saison war es so, es waren immer die Drittliga-Schiris und die Zweitliga-Assistenten zusammen, weil ja noch einige Drittliga-Schiris auch parallel Zweitliga-Assistenten sind. Aber jetzt ist es so, dass tatsächlich nur der Kader der Zweitliga-Leute jetzt dann zusammen ist. Genau. Aber natürlich so durch gemeinsame Spiele lernt man dann auch schon mal den einen oder anderen aus der Bundesliga kennen. Das ist so.
Jetzt haben wir den schlimmsten Moment gehört. Ein Schiedsrichter wurde geschlagen, du warst Assistent. Was war denn die schönsten Momente, die du hattest als Schiedsrichter, an die du dich erinnern kannst, wo du sagst, ey, das habe ich mir so an die Wand genagelt als the magic moment.
Ja, das ist, wie viel Zeit haben wir noch? Ja, das ist natürlich, also das ist schwierig. Es fällt mir wirklich schwierig, weil, und das ist jetzt auch nicht gelogen, weil es zu viele positive Momente gibt. Es ist natürlich, was immer besonders sein wird, ist immer das erste Spiel in der neuen Spielklasse. Mein erstes Zweitligaspiel, Darmstadt gegen Bochum.
Also jetzt Fall eigentlich war, nicht der Knaller, ne? Aber
es ist so geil.
Aber es ist, glaube ich, einfach
war,
dieses.
Ja. Also es war, wobei man fairerweise dazu sagen muss, vor Anfang der Saison war das schon ein, also das sind auch zwei Ex-Bundesliga-Namen, darf man nicht vergessen bei
absolut
der Ansetzung.
Absolut. Und ich glaube auch mit sehr, sehr emotionalen Fans.
Ich möchte nur Reichweite generieren. Also Darmstadt-Bochum ist doch jetzt nicht der Knaller. So, das können wir rausschneiden.
Also ich kann dir keinen schönsten Moment sagen, das geht nicht. Geht wirklich nicht. Es sind zu viele Highlights, die man irgendwie über die Karriere sammelt. Ich durfte B-Jugend DFB-Pokal-Halbfinale pfeifen, damals Hertha gegen VfB Stuttgart. Da war mein Vater und mein Cousin waren vor Ort. Das war für mich ultra besonders. Ist sowieso irgendwie immer besonders, wenn Familie mit im Stadion ist. Ein schöner und zugleich trauriger Moment ist, als ein sehr enger Kumpel von mir sein letztes Spiel in der dritten Liga assistiert hat, wo ich mit dabei war. Ich war jetzt gerade beim Derby FCM gegen Pampo Assistent.
Wollte ich gerade sagen, ich habe mir das Spiel angeguckt und ich habe die ganze Zeit überlegt, ob direkt vorne dran.
Und da hat zum Beispiel auch ein enger Kumpel von mir an dem Tag sein letztes Spiel als Schiedsrichter gepfiffen. Und ne, da hatten wir natürlich auch viel vorbereitet drumherum. Und das sind auch alles so Momente, an die du dich immer zurückerinnern wirst, weil die so ultra emotional und ultra besonders waren. Und was dann so Highlights, also die ganze Saison waren für mich Highlights mit der zweiten Liga. Also Derby, Magdeburg, Dresden.
Ja, okay.
Samstagabend Bochum gegen Kaiserslautern. Also in Bochum war unfassbar krass. Betzenberg.
Ja, gut,
also das sind alles so Dinge, die man jetzt, und das muss man so ganz klar sagen, ne, die man erleben darf, die da werde ich, glaube ich, kein explizites Highlight so nennen können.
Der Unterschied zwischen, du bist auf dem Spielfeld als Schiedsrichter oder auch als Assistent, 35 Zuschauer sind da, 22 Spieler, zu, du bist Schiedsrichterassistent und da ist ein volles Stadion. Wie unterschiedlich muss ich mir das vorstellen? Wie fühlt sich das an? Was macht der Körper? Was macht der Kopf? Was machen die Emotionen anders in diesem Stadion mit tausenden Menschen als jetzt hier auf der Ranch in Neumühle?
Ergänzend dazu vielleicht, Rituale, Vorbereitungen auf ein Spiel, sind die da dann ähnlich? Also hast du die komplett gleichen Ablauf für dich an einem Spieltag? In der Verbandsliga und in der zweiten Liga?
Ich fange mal so an. Ich habe es, glaube ich, vorhin relativ zum Anfang des Podcasts gesagt. Du wächst in deine Aufgaben rein. Ne? Stehst nicht heute auf der Ranch vor 35 Leuten und eine Woche später in Karlsruhe vor weit über 20.000. Das passiert ja zum Glück nicht. Würde auch gar nicht funktionieren. Eine Sache, die mir immer präsent ist, das kriege ich gerade so mit, wenn ich dann doch mal beispielsweise jetzt wieder Spiel in der Verbandsliga mit begleiten darf, wo aber auch ehrlicherweise 1.000 Zuschauer waren.
Da war voll Hütte.
Aber wie entsteht sowas? Also
Na, das war jetzt das Spiel, er hat sein Abschiedsspiel gemacht, deswegen habe ich gesagt, ich werde
okay,
da gerne mit
alles
dabei.
Klar. Aber regulär wirst du da für diese Spiele nicht mehr angesetzt.
Die Zeit gibt es nicht
mehr. Ja, okay.
Bist du auf der Seite von Pampo gelaufen?
Ja, genau. Genau, aber nee, das gibt die Zeit nicht mehr.
Okay,
ja. Also ich finde, ein krasser Unterschied ist, und das ist etwas, was mir in großen Stadien leichter fällt, auf kleinen Plätzen siehst du direkt, wer dich anschreit von den Fans. Und das ist immer etwas, wo ich gesagt habe, das beschäftigt mich. Das beschäftigt mich mehr, als wenn dich 40.000 auspfeifen. Das war für mich, oder das ist etwas, was ich aktiv an mir aktiv merke, was ein Unterschied ist. Natürlich ist, wenn du jetzt in so ein Stadion einläufst, ich war beim Samstagabend Topspiel Hannover gegen Paderborn, Zweiter gegen Dritter, ausverkauftes Stadion in Hannover, über 50.000. Mit einer riesigen Choreo, weil Hannover, ich weiß gar nicht, wie alt sie da geworden sind. Bin schlechte Mathe.
Ich glaube 125,
irgendwie
vielleicht
so.
Auch nicht.
Ja, irgendwie so. Da kriegst du vielleicht noch kurz den Teil von der Choreo mit und ab dann nicht mehr viel von dem, was drumherum passiert.
Ist das echt so, ja, dass man das ausblendet?
Also mir fällt es zumindest leicht, das auszublenden. Mhm. Ne? Ich versuche, mich aktiv dazu zu drängen, beim Auflaufen solche Sachen wahrzunehmen, weil dafür bin ich ja auch zu sehr am Ende in den Fußball verliebt, kann ich so sagen. Ja, dafür finde ich es auch zu cool, was da drumherum dann passiert. Ich versuche, solche Dinge aktiv wahrzunehmen. Beim ersten Spiel ist mir das beispielsweise nicht geglückt, da weiß ich gar nichts mehr vom Auflaufen gefühlt. Ja. Aber das versuche ich schon. Aber sobald für mich Platzwahl durch ist, da kann ich einen Schalter umlegen und dann konzentriere ich mich wirklich nur auf die Aufgabe. Das ist so das Präsenteste, oder das ist auch etwas, was ich immer wieder beeindruckend finde, was der Kopf oder der Körper da so leistet. Weil da habe ich immer gedacht, das könnte eigentlich so die größte Herausforderung sein für einen selbst.
Mhm.
Nichtsdestotrotz hat man natürlich irgendwie schon so ein Gespür, wenn im Stadion irgendwie Stimmung kippt oder so. Dieses angesprochene Spiel Magdeburg gegen Dresden, da waren ja vorm Stadion diese schweren Ausschreitungen. Das hat man schon im Stadion mitbekommen, dass da irgendwas gewesen sein muss, weil es war auf einmal mucksmäuschenstill bei einem Derby, wo es lichterloh brennt. Ja. Ich glaube auch, dann, wenn man jetzt in einem Stadion ist, wo jetzt 35 Zuschauer sind, dass man da dann sogar eher mal die Konzentration schweifen lässt, als das jetzt in so einem großen Stadion ist, wo die Eindrücke einen eigentlich erschlagen könnten. Du hattest hinsichtlich Rituale gefragt. Hat sich über die Zeit natürlich auch geändert, logischerweise. Versuche auch aktiv jetzt beispielsweise nicht zu viel auf Glücksbringer oder Rituale zu geben, weil was machst du, wenn du ihn mal vergisst? Ja, dann gehst du ja schon mit 20% weniger ins Spiel. Aber ich habe mir aktiv eine Routine am Spieltag erarbeitet. Also für mich gehört Musik in der Kabine dazu, die ich mir anhöre. Ich mache immer ein sehr, sehr ähnliches Programm, was Warm-up schon, bevor ich rausgehe, ins Stadion angeht. Ich mache in der Kabine schon einzelne Übungen. Mein Warm-Mach-Programm sieht immer relativ ähnlich aus im Stadion und ich arbeite so im Bereich der Neuroathletik. Also ich arbeite mit so zwei Stäben, womit ich vorm Spiel mich auch noch ein bisschen oder gerade die Augen vorbereite, weil die muss ich ja auch ein Stück weit trainieren. Ne? Das ist etwas, was ich vorm Spiel noch mache. Und habe dann für mich auch so Visualisierungsübungen, dass ich mir wirklich versuche, aktiv gute Spielszenen in den Kopf zu rufen, beziehungsweise die auch für mich nochmal so durchzuleben in der Kabine, dass ich dann schon mit einem positiven Gefühl auf den Platz gehe und nicht beispielsweise meine erste Entscheidung davon abhängig ist, fühle ich mich heute gut oder fühle ich mich weniger gut.
Und diesen Ablauf hattest du dann auch bei einem Verbandsligaspiel. Das ist dann völlig egal.
Und ja,
ich ergänze nochmal, jetzt hast du am Wochenende ja Parchim gegen Hansa-Legenden gepfiffen, glaube ich sogar.
Ja,
ne?
Ja, ja.
Gehst du da auch mit dieser Ernsthaftigkeit ran, sodass die in Parchim sagen, was will der Spinner denn jetzt? Wir haben hier ein Freundschaftsspiel. Oder?
Nein, gehe ich nicht. Also wenn ich jetzt beispielsweise, ist diese Saison schon ein, zwei Mal vorgekommen, dass ich in der Regionalliga nochmal Assistent war, weil ich ein freies Wochenende hatte und aber gerne im Saft stehen wollte, ja, dann versuche ich es auch schon so spieltagsähnlich, wie ich es auch in der zweiten und dritten Liga mache, anzugehen. Mhm. Das definitiv. Wenn ich das jetzt aber beispielsweise bei dem Spiel, bei dem besagten Spiel FCM gegen Pampo in der Kabine gemacht hätte, ich glaube, dann hätten meine beiden Kumpels mich angeguckt und gefragt, ob ich eine Latte habe. Hätte der Platz in der Kabine aber auch gar nicht hergegeben. Und bei dem anderen besagten Spiel da sowieso nicht, weil ich glaube, dann hätten mich wirklich alle gefragt, ob ich endgültig den Verstand verloren habe, weil man in solchen Szenen oder in solchen Spielen muss man natürlich auch schon so ein bisschen schauen, welche Rolle nehme ich hier eigentlich gerade ein?
Augenzwinkern dann
schon. Genau, so, das war einfach lustig. Es war ein cooles Erlebnis. Mein Stiefvater, der war unter anderem einer der Assistenten bei dem Spiel. So, es war geil, dass wir mal wieder ein Spiel zusammen hatten. Ja. Martin Ross, der ja hier bei euch auch zu Gast war, ist ein guter Kumpel von mir. Ne? Der war der Kapitän von der Peiche.
Sogar ein Tor gemacht, ne?
Ey, und was
für eins. Ja, hab ich gesehen.
Darf ich eigentlich gar nicht sagen, ne? Wenn er das hört jetzt, aber.
Also, oft wie er das im Status gepostet hat, freut er sich, glaube ich, auch sehr darüber.
Ja, war wirklich ein sehr schönes Tor. Ich wusste nicht, dass er sein Bein so hoch
hat. Er wahrscheinlich auch nicht.
Nee, bei solchen Spielen mache ich das nicht. Aber es ist auch etwas, was dann so über die Zeit gewachsen ist. Ich habe mal angefangen mit Musik, dann kam das nächste dazu, dann kam das nächste dazu. Das sind ja aber auch Dinge, die wachsen. So, wenn man da mit einem Sportpsychologen beispielsweise zusammenarbeitet, da gibt es natürlich nochmal andere Ansätze, die einem mit deiner Hand geben. Und auch da guckst du wieder, was ist so das Beste für dich, was tut mir gut, womit fühle ich mich gut, weil das ist am Ende entscheidend. Und daraus entwickelt sich dann was.
Wie haben sich die Kabinen über die Jahre entwickelt und auch der Respekt, den man dir als Schiri, jetzt gar nicht als Person, sondern als, also wenn ich zum Beispiel sehe, wenn wir ein Heimspiel haben, dann ist bei uns in der Schiri-Kabine ein kleines Willkommensschreiben, dann ist da ein bisschen Naschi, ein bisschen was zu trinken, ein kleiner Spruch kriegt er noch, dass er sich natürlich frei bedient und so, wenn irgendwas. Das ist ja, glaube ich, nicht immer so, vor allem nicht weiter unten. Ich könnte mir vorstellen, das hat sich über die Jahre etwas verbessert.
Na klar, also gerade dann in den unteren Spielklassen ist das dann immer abhängig davon, was macht der Verein von sich aus, was hast du vielleicht aber auch für Schiedsrichter, die für den Verein pfeifen, die das vielleicht auch ein bisschen selbst in die Hand nehmen oder sagen, ey, mach da mal da was, mach da mal da was. Also das ist, die Kabinen sind in erster Linie erstmal größer geworden, kann ich euch sagen.
Was war denn die schlimmste Kabine, die du immer vorgefunden hast?
Boah, kann ich nicht sagen. Ich habe mich so oft in irgendwelchen Lagern umgezogen, wo irgendwelche Bälle und Kühlschränke und so
noch. Was nicht mal eine Kabine ist dann.
Genau, also eher eine Abstellkammer. Klar, gibt's definitiv. Aber auch da muss ich sagen, ist das, glaube ich, auch über die Jahre besser geworden, über die letzten Jahre, auch was so die Verpflegung angeht. Am Ende muss man ja dazu sagen, so ein Schiri-Team braucht eigentlich nicht viel. So, ne, die brauchen ein bisschen, also wenn wir jetzt mal so von Landesspielklassen, stell denen da ein bisschen Wasser oder stell denen da Wasser, erstmal ausreichend Wasser hin, ein bisschen Obst, paar Riegel und nach dem Spiel mit einer Bratwurst und einem alkoholfreien Getränk oder worauf die halt sonst so Lust haben, sind die super happy. Ja. Das reicht denen aus, du musst kein Hexenwerk machen. Das vielleicht erstmal vorweg, da ist jeder wirklich dann auch zufrieden mit. Und das ist dann natürlich über die Jahre oder mit den Spielklassen jetzt auch anders geworden. Also wir haben immer einen Schiri-Betreuer vor Ort, das ist ab der dritten Liga Pflicht, dass du einen Ansprechpartner hast, der dich am Spieltag dort oder der dann für dich da zur Verfügung steht. Ab der zweiten Liga haben wir unter anderem Physiotherapeuten vor und nach dem Spiel in der Kabine, der dann wirklich nur für uns da ist. Und nach dem Spiel ist dann entsprechend sportgerechte Ernährung dort angesagt. Das ist dann meistens runtergebracht in die Kabine. Und das ist eigentlich so der Ablauf. Man muss aber auch dazu sagen, ne, also ich brauche jetzt auch nicht viel am Spieltag, weil in der Regel frühstücke ich morgens im Hotel. Dann fahre ich zum Spiel. Das heißt, ich brauche jetzt irgendwie nichts groß zu essen, weil ansonsten laufe ich mit einem dicken Bauch auf, das will ich nicht. Und nach dem Spiel schnell was essen und dann los. Also die Zeit, die man jetzt effektiv in der Kabine verbringt, die wird über die Jahre auch weniger, weil.
Ist immer Voranreise?
Ja.
Immer am Vorabend, um gesettelter anzukommen zum Spiel und ausgeschlafen und nicht in Stau stehend mit Stress im Kopf.
Ihr wisst, wie es ist, auch Anreise mit der Deutschen Bahn, ist alles möglich. Ne? Da gehst du immer lieber auf Nummer sicher. Genau, also wir reisen immer einen Tag vorher an, so ist der Ablauf. Einen Tag vorher Anreise. Macht jedes Team unterschiedlich, gehen meistens vorm Spiel noch was essen den Abend vorher. Und je nach Anstoßzeit Frühstück und dann zum Stadion. Wir hatten jetzt ein paar 20-30 Spiele in der zweiten Liga diese Saison. Da gehst du dann entsprechend auch nochmal Mittagessen, machst irgendwie nochmal Mittagsschlaf und dann, gut, bei den späten Spielen schläfst du dann meistens noch eine Nacht im Hotel, weil dann kommst du auch selten noch gut weg und willst du auch nicht, weil dich dann noch irgendwie irgendwo reinzusetzen, ist auch für ein bisschen unverantwortlich.
Und das sind alles Kosten, die eine Heimmannschaft dann trägt in der Bundesliga? Nee,
das läuft über den DFB.
Okay, die zahlen Hotel und sowas dann alles.
Also der DFB stellt das dann.
Wenn ich nach der schlechtesten Kabine gefragt habe, welchen Zweitligisten möchtest du denn besonders loben?
Niemanden.
Darfst du nicht, ne?
alle gut gewesen.
Und wenn wir über Geld reden, ist das etwas, du bist ja nebenbei Lehrer, das dürfen wir ja sagen.
Ja.
Und ich glaube, grundsätzlich sind die Vergütungssätze und so auch öffentlich zugänglich. Ja. Aber ich will da gar keine konkrete Zahl. Aber ist das etwas, wovon du grundsätzlich leben könntest und nicht Lehrer sein musst? Oder sagst du, nö, eigentlich bevor mir langweilig wird unter der Woche, weil du pfeifst ja auch nicht jedes Wochenende.
Also eigentlich fast jedes Wochenende hast du ein Spiel.
So, damit?
Also entweder zweite Liga, dritte Liga, vierte Offizieller, ne, unterschiedliche Rollen dann entsprechend. Also fast jedes Wochenende bist du eigentlich schon unterwegs. Erstmal bei uns arbeiten fast alle.
Ja, ne?
Also es gibt in Deutschland kein Profischiedsrichtertum. Das gibt es nicht. Beispielsweise England hat es, Frankreich haben es, also da sind die Schiedsrichter dann explizit angestellt beim Verband.
Aber von den Vergütungen, die es gibt, könnten sie es theoretisch sein?
Das ist durchaus möglich.
Also würde ich jetzt mal so...
Ja, natürlich. Ja, also es ist,
oder?
Es wäre möglich, davon den Lebensunterhalt dann ja entsprechend... Ja, ne?
Hatte man das auch nicht mal angestrebt irgendwie für die Bundesliga oder so?
Das weiß ich nicht.
Wäre mir neu. Also es gibt sicherlich immer wieder die Diskussion.
Ja. Und
es gibt dann ja auch immer Meinungen, die dann sagen, ja, wenn wir Profi-Schiedsrichtertum hätten, wären die Schiedsrichter besser. Weiß ich nicht, ob das der Fall ist, weil wir, also jetzt mal ohne Witz, ne, wir befassen uns schon genug mit Fußball, verspreche ich euch.
Ja, das glaube ich sogar. So,
ne?
Das.
Aber ich sag dir, ich bin auch froh, einen Ausgleich zu haben. Ich freue mich, dass ich in der Schule arbeite. Ich mag meinen Job, ja, ich mag auch meine Schüler, die ich da habe, ein paar kennst du ja sogar, die freuen sich, glaube ich, auch, wenn ich...
Wird ganz oft angesprochen, wann ist denn Herr Fenske endlich bei euch? Und so.
Nein, also wie gesagt, ne, mein Job, der erfüllt mich mit sehr, sehr viel Freude und ich bin wirklich glücklich, dann das auch unter der Woche noch ausüben zu können, wenngleich es natürlich auch stressig ist. Dann, man führt ja quasi so zwei Leben.
Absolut.
Wann kontrollierst du denn Klausuren? In der Zugfahrt nach Kaiserslautern zum Beispiel? Unter anderem. Weil das ist ja dann schon so, du gehst Freitag aus der Schule und dann geht's...
Naja, also ich arbeite nicht voll, ne? Das
okay.
Muss man schon
dazu. Was unterrichtest sagen. Du?
Deutsch und Geschichte, also schon sehr kontrollaufwendig. Ja. Ja. Ich unterrichte aktuell 20 Unterrichtsstunden. Das ist natürlich von Schuljahr zu Schuljahr unterschiedlich aufgeteilt. Aktuell bin ich montags, dienstags und donnerstags in der Schule. Und freitags im ersten Block. Das heißt aber, ich habe Freitag 39 Feierabend, dass, wenn ich samstags beispielsweise Spiele habe, rechtzeitig abreisen kann. Ich kontrolliere viel in Zügen, das ist so. Ja, also schon den einen oder anderen Hefter immer mit dabei.
Wo ich kann sagen, also das ist ja trotzdem auch mit 20 Stunden. Meine Mutter ist Deutschgeschichts- und Sozialkundelehrerin und die sich da immer getürmt hat an Arbeiten und dies und Vorbereitungen, das stelle ich mir auch bei 20 Stunden viel vor.
Ja, vor allem, ne? Das ist ja, was ist das, 8., 9., 10. Klasse oder was?
Ja, 5. habe ich, 6., 7., 8. habe ich.
Das okay, 8., da kommen ja zumindest dann mal ein paar lange Texte auch in Klausuren und so. Ne?
Genau, ja, definitiv. Je nachdem, wie schreibfreudig alle sind. Aber den einen oder anderen langen Text hast du immer mit dabei. Aber ja, das ist am Ende des Tages, das ist aber auch was, da bin ich auch mit groß geworden, ne? Das darf man nicht vergessen. So, ich habe am Sportgymnasium Abi gemacht, das heißt, stressig war es irgendwie immer. Ja, Schule und alles unter einen Hut zu bekommen und bin ja irgendwo auch im Leistungssport groß geworden. Ich glaube, das hat auch was mit mir gemacht, das hat mich auch geformt, bin ich auch sehr dankbar, war ich wahrscheinlich als Kind nicht immer, aber nichtsdestotrotz musste ich immer irgendwie mich entsprechend zurechtfinden beziehungsweise gute Struktur haben und das hilft mir jetzt schon sehr weiter. Und da ist dann Planung am Ende des Tages alles. Ne? Also wir trainieren ja auch noch ein bisschen, da haben wir ja eingangs auch schon drüber geredet, das kommt ja auch noch on top dazu, wir bereiten uns entsprechend auf die Spiele vor.
Aber nur du für dich, richtig? Also du bist für deine Fitness im Laufe der Saison selbst verantwortlich, oder?
Genau. Also ja. Wir haben in unregelmäßigen Abständen, wir haben so nicht nur Lehrgänge, auch so Stützpunkte, wo wir dann 1 bis 2 Tage mal in Frankfurt unter der Woche sind. Und eigentlich haben wir immer dann Fitness- oder Athletiktests, auch dann so alle 3-4 Monate. Und wenn du jetzt nicht gerade jemanden hast hier in Schwerin, mit dem du regelmäßig trainierst, habe ich aktuell noch nicht. Mhm. In Rostock habe ich regelmäßig mit Schiris trainiert.
Robert, wie ist mit dir? Ein paar Stadionrunden mit Hannes.
Würde mir gut tun, ne?
Ich weiß nicht, ob dir die erste Runde schon gut täte oder ob du danach zusammensackst.
Aber ja, du bist am Ende des Tages trainierst du viel alleine. Das stimmt schon.
Passt auch irgendwie zum Schiri sein dann wieder, ne?
Ja, eigentlich ja nicht. Am Ende des Tages sind wir auch irgendwie ein Team, was so auf dem Platz steht, beziehungsweise was dann auch Erfolge feiert. Mhm. Ne? Also mein Schiedsrichter aus der 2. Liga ist in die Bundesliga aufgestiegen dieses Jahr. Okay. Max Burda. Mhm. So, und freue ich mich total. Und eigentlich passt es gar nicht, dass man alleine trainiert. Aber aufgrund der Entfernung, die ja irgendwie dann bei uns allen auch vorherrschen, ist das ja gar nicht anders möglich.
Seid ihr immer im gleichen Gespann?
Ja, wir haben feste Gespanne. Okay.
Genau. Okay. Ja, spannend. Also es ist ja schon, eigentlich ist es ja auch das ganze Stadion mit allen Trainer, Spieler, Schiedsrichter, Schiedsrichterassistenten, Fans. Es ist eine Community eigentlich, ja, die noch nicht so richtig das verstanden hat, dass es eigentlich eine Community ist. Wie es ohne die Fans funktioniert, durften wir ja schon mal erleben während der Corona-Pandemie. Das war kacke. Ja, es war auch kacke fürs Fernsehen. Ich habe in der Zeit aufgehört, Fußball zu gucken. Naja,
weil ich fand das sehr spannend, weil du die Spieler gehört hast. Das fand ich sehr genial.
Aus Trainersicht, heute hätte ich es wahrscheinlich auch anders gehandhabt, aber damals war ich kein Trainer und so, da fand ich nicht gut. Ja, so. Und jetzt mal angenommen, wir haben jetzt die Schnauze voll und sagen, ja gut, dann lass doch mal einfach jetzt hier lass doch mal ein paar Spieltage laufen, ohne Schiedsrichter und ohne Assistenten. Also mach doch mal, die Trainer, wie in der G-Jugend, die Trainer sollen entscheiden, ob das voll war oder nicht. Das wird keinen Spaß machen. Das wird den Fans keinen Spaß machen. Das wird den Spielern keinen Spaß machen. Das wird den Fernsehzuschauer keinen Spaß machen. Das passt dann einfach nicht mehr zusammen. Und ich glaube, das muss jedermann seinen Kopf reinkriegen. Ne? Weil das, was du vorhin gesagt hast, dass es schlimmer war, und das muss jede Mama, jeder Papa, der hier zuhört, ja, und auch jeder Trainer, der hier zuhört oder zuschaut, sich ganz stark bewusst machen. Es war schlimmer, in den 35 Zuschauerstadion zu pfeifen und dann da einen abzukriegen, weil du der Person ins Gesicht schaust, ja, weil du merkst, von wo der Hass gerade kommt. Und es war schlimmer, ich sag jetzt mal traumatisierender für manchen vielleicht sogar, als wenn da 44.000 Fans stehen und das jetzt auspfeifen deine Aktion. Und das muss sich jeder wirklich bewusst machen, ja, sich das in seinen Kopf reinlassen. Hör auf damit. Und wenn du merkst, in deinem Umfeld passiert das, unterstützt das Umfeld, dass es auch damit aufhört. So. Weil wir brauchen einfach Schiedsrichter. Ja, und wir brauchen ganz, es gehört zu dieser Gesamtcommunity einfach dazu. Und es wäre so schade, wenn wir nachher auch in der E-Jugend und in der D-Jugend keine Schiedsrichter mehr haben. Aber da wird es zwangsläufig irgendwann hinlaufen. 3. Liga, 2. Liga, 1. Liga, Verbandsliga, die werden immer Schiedsrichter haben, weil die Leute, die dann noch Bock drauf haben, gehen dahin. Aber es sind dann die unteren Ligen, die es betrifft, die unteren Jugenden.
Ne? Wobei,
da muss ich mal ganz kurz eine Lanze brechen. Ne?
Ja.
Also, wir sind jetzt erstmalig in Mecklenburg-Vorpommern, ich weiß gar nicht, seit 6, 7, 8 Jahren wieder bei der Zahl 1.000 Schiedsrichter angekommen. Das heißt, seit Corona bilden wir mehr aus denn je, um die 100 bis 140 Schiedsrichter pro Jahr bilden wir aus. Wir verlieren immer noch relativ viele.
Weißt du, wie viele? Kennst du da eine Zahl? Also wie viele dann so nach, ich sag mal so in dem ersten Jahr oder so?
Ah, das ist schwierig. Nee, kann ich keine genaue Zahl nennen. Aber wenige sind es nicht. Das ist auf jeden Fall so. Aber wir sind auf jeden Fall auf einem richtig guten Weg. Das liegt aber auch daran, dass wir, oder dass gerade auch die Kreisverbände und der Schiedsrichterausschuss des Landes wirklich gute Arbeit leisten. Muss man wirklich mal hervorheben. Die machen wirklich gute Arbeit. Nehmen die Leute bei der Hand und halten die dadurch. Wir haben jetzt gerade, oder der Landesfußballverband hat jetzt gerade gemeinsam mit der W-Mark einen riesen Deal abgeschlossen. Also die W-Mark sponsert jedem Schiedsrichter in ganz Mecklenburg-Vorpommern 6 Trikots. Also drei Farben, A kurz und lang. Das sorgt natürlich nochmal für viel mehr Identifikation mit der Sache. Also wenn ihr wüsstet, ne, mein erstes Spiel habe ich in so einem Football-Schiedsrichter-Trikot gepfiffen. Okay. Weiß-schwarz gestreift. Ich will nicht wissen, wie und in der L. Ich war damals 1,30, keine Ahnung. So, ne? Okay. Und das heißt, die kriegen jetzt da wirklich coole Trikots. Und zusätzlich den Verein werden sogar die Ausbildungskosten erlassen von der W-Mark. Und also das heißt, ne, es bringt nicht nur den Schiedsrichtern was, es bringt auch direkt den Verein was. Und deswegen habe ich das Gefühl, sind wir da wirklich auf einem richtig guten Weg. Wenn jetzt noch beispielsweise auch die Vereine verstehen, was muss ich denn machen, um so einen Schiedsrichter zu halten? Und das ist relativ einfach. Bindet die ins Vereinsleben ein. Ja, also es gibt tatsächlich Vereine, die wissen nicht mal, wer deren Schiedsrichter sind. Mhm. Und wenn du anfängst, die aktiv ins Vereinsleben einzubeziehen, auch Interesse dafür zu zeigen, auch da bin ich wieder bei dem Thema und ich will mich nicht wiederholen, aber dann machen wir wieder was im Bereich, ich identifiziere mich damit. Nicht nur mit meinem Hobby, Schiedsrichter zu sein, sondern auch mit dem Verein, wo ich bin. Und wenn man da dann auch noch gemeinsam Verein und Verband zusammenarbeiten, ich glaube, dann bleiben wir auch bei den 1000 über die nächsten Jahre. Aber das tut sich auf jeden Fall was und wir sind auf einem guten Weg.
Das wollte ich gerade sagen. Ich nehme ja gerne den Verband in die Pflicht und sage, vielleicht muss man die Vereine da auch ein bisschen mehr in die Hand nehmen und sagen, jetzt haben wir sie ausgebildet und hier ist unser Maßnahmenplan, den du als Verein an die Hand kriegst, damit du dein Schiri behältst.
Ja, gibt's ja.
Gibt's? Okay. Dann ziehe ich meine Aussage zurück.
Gut, ne? Ich hoffe, es gucken und die halten bis jetzt durch alle. Aber es gibt einen sogenannten Schiri-Dialog, der wird von Andreas Neumann gemacht, vom Verbandsschiedsrichterausschuss. Der kommt in den Verein und also das ist eigentlich so ein Luxus, das kann man sich nicht vorstellen. Er kommt in einen Verein, setzt sich mit den entsprechend Verantwortlichen des Vereins zusammen, schaut sich an, wie ist der Verein im Bereich der Schiedsrichter aufgestellt und gibt dir aktiv Maßnahmen mit an die Hand, was du machen kannst, um die Schiedsrichter oder Schiedsrichter zu gewinnen und zu halten. Und im nächsten Schritt, da komme ich dann ins Spiel, bieten wir den Tag des Schiedsrichters an. Das Ganze läuft folgendermaßen ab. Ich habe es eine Zeit lang gemacht, es gibt aber, Florian Markov ist noch ein Beispiel, Regionalliga-Schiedsrichter, die kommen dann in die Vereine und zeigen den Jungs einfach mal, was macht so ein Schiedsrichter? Wie cool ist es eigentlich, was du auch eingangs angesprochen hast, diese Rolle des Schiedsrichters einzunehmen? Ich bringe dann meistens Videos hin mit Headset-Mitschnitt, also wie kommunizieren wir in der zweiten Liga? Da fahren die total drauf ab, ist natürlich auch unfassbar interessant, weil wann hört man das mal? Die kriegen gelbe, rote Karten in die Hand gedrückt, kriegen Videoszenen rangeschmissen, sollen entscheiden. Foul, ja, nein, gelb, rot. Im nächsten Schritt kriegen sie eine Fahne in die Hand gedrückt, Abseitsszenen. Abseits, ja, nein, du musst bewerten. Und das kommt immer mega gut an, aber ich glaube, die wenigsten Vereine wissen, dass es sowas gibt. Ne? Und also die Maßnahmen sind da, sie müssen nur angenommen werden.
Okay, das heißt, das ist etwas, was raus in die Welt muss. Robert, ab hier ein Reel für Insta.
Ja. Ja. Unbedingt.
Ran an die Verbände und schreit nach Hilfe.
Ja, ja. Genau. Aktiv da Hilfe einfordern, weil die kriegt man.
Ja.
Allemal.
Welche Rolle, und die Frage nehme ich mit, weil mich mein guter Freund, ist übertrieben, aber mein Freund Qualle gefragt hat, welche Rolle spielen solche Schiedsrichter-Influencer? Und ich glaube, Qualle ist so der größte, den es am Markt gibt, der aber auch aus den Verbänden ganz viel Gegenwind bekommt in der Art und Weise, wie er sich präsentiert und wie er vielleicht Spiele, Turniere leitet, eben nicht mit dieser Bierernsthaftigkeit, wie es der Schiri vielleicht draußen braucht, aber wenn wir jetzt bei Qualle sind, der vorwiegend Freizeitturniere mittlerweile pfeift, weil seine Lizenz nicht verlängert wurde, aber der dann eben auch interagiert mit den Kindern und so weiter, um dann einfach zu zeigen, wir Schiris gehören zu euch, wir sitzen alle in dem Boot, das ist die Community, der dann aber von den Verbänden abgestraft wird oder so. Aber welche Rolle spielen genau solche Schiedsrichter auch? Also der kommt ja aus dem Metier und hat eigentlich nur das Gute gewollt, nämlich ich möchte zeigen, Respekt gegenüber dem Schiedsrichter.
Ja, ich finde es sehr wichtig, um das mal in drei Worten oder Sätzen so runterzubrechen, das ist wichtig. Und es ist auch notwendig, weil, was du gerade gesagt hast, man zeigt Kindern, auch Eltern, Funktionären, dass oder was Schiedsrichterei erreichen kann und wie Schiedsrichter auch sind. nichts anderes ist ja die mediale Öffnung des Schiedsrichterwesens. Ne? Also wenn man mal so die Entwicklung anguckt, die letzten Jahre hat man ja relativ wenig Eindrücke aus dem Schiedsrichterwesen bekommen. Und bei uns beim DFB, das Mediateam begleitet mittlerweile jeden Lehrgang mit Inhalten, Videoszenen, Kurzinterviews, alles, was man irgendwie so bei Social Media heutzutage macht, als auch dann die entsprechenden Dokus. Es gibt noch so eine riesige Doku über Dennis Aitekin, auch aus der ARD, die ja auch völlig eingeschlagen ist damals. Um jetzt auf Qualle zurückzukommen, ich finde es total wichtig, dass wir uns öffnen, dass wir zeigen, was wir machen, weil darüber schaffen wir Verständnis, Anerkennung und vielleicht sogar gewinnen wir den einen oder anderen Nachwuchsschiri. Und das muss eigentlich für alle so das Ziel sein. Ist aber auch nicht jedermanns Weg. Ich kann auch verstehen, dass jetzt vielleicht auch nicht jeder Schiri gerade im DFB-Bereich Instagram hat, weil
das Alter da auch eine Rolle spielt wahrscheinlich?
Nee, gar nicht mal das Alter, aber ich glaube, es liegt auf der Hand, dass dann durchaus vielleicht auch mal die ein oder andere nicht so erfreuliche Nachricht nach dem Spieltag einprasseln kann auf einen. Und dass viele diesem Problem aus dem Weg gehen. Also es gibt wenig, wofür ich mehr Verständnis habe, mich ganz ehrlich.
Oh, da war gerade ein Satz, darauf wollte ich reagieren. Oh, ich habe es vergessen.
Kannst du dir ja noch überlegen, während du überlegst, wie stehst du dazu? Es gibt ja jetzt in der F-Jugend keine Schiedsrichter. Mhm. Ich habe beides schon erlebt, in der G-Jugend allerdings, wo es noch Schiedsrichter gab. Ja, hatten wir Hallenturniere im Winter, wir hatten Hallenturniere ohne. Wie ist da deine Meinung zu? Ist das gut so, dass man das da abschafft? Oder sollte man vielleicht eher jüngere Schiedsrichter, vorhin kam ja, dass es bald sein darf, dass 12-jährige Schiedsrichter werden, wäre das dann eine Option, da zu sagen, okay, sammel erstmal Erfahrung mit den Emotionen der Eltern der F-Jugend und den Kindern, die dir aber gar nichts tun. Oder ist das gut so zu sagen, nee, lasst uns hier im Fairplay Gedanken machen, die Schiedsrichter sollen die Trainer sein sozusagen, die regeln das schon.
Ich glaube, das ist wie so oft, es gibt für beides sein Für und Wider. Also einerseits finde ich es cool, wenn so junge Kicker früh Berührungspunkte auch mit Schiedsrichtern haben. Finde ich jetzt nicht verkehrt. Genauso positiv ist es ja dann auch für junge Schiedsrichter, dann dort Spiele leiten zu können. Andererseits bin ich auch ein großer Fan davon, dass man dann gerade so jungen Kickern, und das geht ja irgendwie auch in die Richtung, was du vorhin angesprochen hattest, dass nämlich man so diesen krassen Wettbewerbsgedanken da vielleicht dann auch ein bisschen rauszieht, indem die dann selbst irgendwie Entscheidungen treffen und dann vielleicht auch ein bisschen mehr sensibilisiert werden dafür, was bedeutet es, Entscheidungen zu treffen, wie schwierig ist es vielleicht auch, einen Konsens zu finden. Also wenn ich das jetzt mal aus Sicht eines Lehrers beurteilen darf, beziehungsweise auch aus Sicht jemanden, der großer Fan davon ist, wenn junge Menschen früh Entscheidungen treffen und partizipieren sollen, dann finde ich, ist das ein super Konzept. Für die Schiedsrichter wäre es natürlich aber auch klasse, wenn dort junge Schiedsrichter ihre ersten Schritte machen könnten. Also ich finde, es geht in beide Richtungen, ist das gut. Und ich denke mal, wenn man jetzt irgendwie so mit einem Trainer aus dem Landesverband oder so spricht, die sagen natürlich, ey, dadurch wird vielleicht das Spiel auch schneller. Bin ich jetzt nicht im Bilde. Aber ich finde, da kann man sich jetzt schwer auf eine, kann ich mich jetzt schwer für eine Meinung festlegen.
Ich habe dadurch auch selber viele Erfahrungen gesammelt. Einmal mit Schiedsrichter, da hatte mein Sohn in der letzten Sekunde des Spiels, wirklich letzte Sekunde des Spiels, die spielt beim FC Ember in der G-Jugend. Ne? Und die hatten dort irgendwie 1-0 geführt. Es war das letzte Spiel im Turnier, es ging um Platz 1. Und dann schießt ein Spieler aus nächster Distanz und mein Sohn zieht die Hände hoch vors Gesicht, weil er den nicht ins Gesicht kriegen will. Und der Schiedsrichter pfeift Hand, 11 Meter, ne? Oder was das, 2 Meter oder was das da ist, bei den Kleinen. Und ja, gibt's doch nicht. Also das Kind natürlich schwerst traurig, ja, hat es jetzt hier versaut, den Elfmeter verursacht. Der ging dann auch rein. Paar Wochen später wieder ein Hallenturnier und dort hatten wir keine Schiedsrichter. Und ich habe dann gemerkt, dass in so gewissen knappen Situationen es mir einfach extrem schwer fällt, unparteiisch zu sein. Ja? Und dann so, ach komm, der war doch noch drin. So, der war doch noch nicht im Aus. Das Tor muss jetzt gelten. Ne? Aber da haben wir uns dann vorher, aus dieser Erfahrung von dem Turnier drei Wochen vorher, besprochen als Trainer, dass wir keine Handpfeifen im Strafraum. Okay. Ne? Dass wir sagen, auf beiden Seiten ist eine Schutzhand, die vors Gesicht geht, soll er seine Nase erstmal schützen. Ne? So, das lernt er noch früh genug. Das
würde uns im Profibereich auch einige Diskussionen ersparen, wenn wir Hand einfach gar nicht mehr pfeifen.
Also was ist denn da passiert bitte bei diesem Handspiel in den letzten Jahren?
Boah, also die Diskussion
müssen wir nicht aufmachen, weil die ist so tot. Ne?
Aber die Zeit haben wir, glaube ich, auch nicht.
Das ist ja Wahnsinn.
Vielleicht sollte man da auch mehrere Sachen ausprobieren. So was ist. Oder man lässt es einfach ganz
ja,
weg. Genau.
Das hat ja 100 Jahre irgendwie funktioniert und jetzt diskutiert man es tot. Ne?
Ja.
Und entscheidet es tot.
Aber auf jeden Fall. Aber was ich damit sagen wollte, ist diese Erfahrung zu haben in diesem kleinen Bereich. Ja? Also Gott, bei der D-Jugend, das ist jetzt das Älteste, was ich trainiert habe. Ja? Da würde ich mir das wirklich nicht wünschen. Dann ihn vielleicht noch als Gegnertrainer an der Seitenlinie und dann müssen wir beide entscheiden, war das jetzt hier irgendwie fair oder unfair. Das würde in der Katastrophe enden. So. Aber bei den Kleinen habe ich gemerkt, dass diese Perspektive auch zu haben, das jetzt entscheiden zu müssen und dann da nach dem Spiel nochmal so den Gedanken daran zu haben, die Reflexion zu haben, eigentlich war der Ball doch im Aus. Eigentlich hast du jetzt für deine Mannschaft entschieden. Ist, glaube ich, sehr, sehr wertvoll. Dann auch für den Weitergang, ne? Dass man dann später nochmal eine andere Sicht auf die Arbeit von euch, von den Schiedsrichtern
bekommt. Ja, voll.
Handspiel, haben wir, ne, machen wir einen Haken hinter. Wir haben vorhin gesagt, wir brauchen die Schiedsrichter. Wir brauchen sie auch, um über Entscheidungen zu diskutieren. Ich finde, auch das macht den Sport aus, ja, um über Fehlentscheidungen zu diskutieren. Das war toll, Montag oder Sonntagabend am Stammtisch darüber zu diskutieren. Da hat der Fenske das Foul nicht gepfiffen. Das ist ja, oder, ne? Oder hat da Abseits gepfiffen, obwohl es gar kein... Jetzt gibt es ja seit ein paar Jahren den unterstützenden Kölner Keller, der die Diskussion nur verschoben hat, nämlich vom Spielfeld in den Keller. Und man sich jetzt fragt, das, was eigentlich mal galt, als wenn es eine krasse Fehlentscheidung gibt, die der Schiedsrichter nicht sieht, wird da korrigiert. Und mittlerweile befinden wir uns ja eher da, dass wir sagen, warum greift er da überhaupt ein? Warum greift er da nicht ein? Warum sieht man das nicht trotz VAR? Sprich, wir diskutieren gar nicht darüber, dass der Schiedsrichter eine Fehlentscheidung getroffen hat oder nicht, sondern eher darüber, wie sinnvoll ist dieser VAR? Hilft euch das auf dem Platz? Ich habe manchmal so das Gefühl, und das ist, glaube ich, so eine Floskel, so eine Pauschale, die draußen so rumgeht, der entmannt euch so ein bisschen auf dem Feld oder entfraut euch, wobei man ja sagen muss, ich glaube, es gibt gerade keine Profi.
In der dritten Liga haben wir drei mittlerweile, aber
in den ersten beiden Ligen. Ne? Was machen wir mit dem VAR? Also ist der so eine Hilfe, dass man sagt, das muss man so uneingeschränkt weiterlassen oder gibt es da aus deiner Sicht Optimierungsbedarf?
Also
ohne dass du dich verbrennst. Wir wollen nicht, dass, ne?
So. Ich meine, ich sehe jetzt auch meine erste Saison mit VAR und die Jahre davor fehlte mir natürlich auch der Einblick. Ne? Und ich kann euch auf jeden Fall sagen, dass der eine ganz, ganz große Hilfe für uns ist. Jeder von uns sehr, sehr dankbar ist, dass wir ihn haben, weil er natürlich auch ein Stück weit ein Fallschirm für uns ist.
Mhm.
Ja, also wenn ich daran denke, dass beispielsweise auch Schiedsrichterassistenten vor 10 Jahren ein Champions-League-Finale ohne einen Videoassistenten abseits entscheiden mussten, also Hut ab. Ja, und es ist auf jeden Fall erleichtert, es einzuwissen, dort ist jemand, der im Zweifel dafür sorgen wird, dass du nicht den Aufstieg in die Bundesliga entscheidest.
Aber jetzt mache ich es provokant. Wozu braucht es dann dich auf dem Feld? Nicht meine Meinung, nur das ist, weißt du? Also wenn es da ja jemanden gibt, der zur Not sagt, Stadiondurchsage, Nummer 17, sie waren im Abseits.
Naja, am Ende des Tages, und das vergessen auch viele, ist ja der Video Assistant Referee.
Ja.
Das ist nur ein Assistent. Eine Unterstützung für die auf dem Platz. Und ich glaube, wenn wir darüber sprechen, was uns der Fußball gibt, beziehungsweise wie wir auch den Fußball leben, dann ist es ganz, ganz wichtig, dass am Ende des Tages die Entscheidungsgewalt immer auch auf dem Platz bleiben wird. Und das ist ja nichts anderes, wenn wir jetzt wieder auf dieses Deutschlandspiel zu sprechen kommen. Der Schiedsrichter hätte ja gut und gerne auch sagen können, es ist für ihn kein Foulspiel. Mhm. Ja, also viele haben ja das Gefühl, dass der Schiedsrichter wird rausgeschickt und es wird jetzt definitiv die Entscheidung gedreht. Natürlich ist das in den meisten Fällen dann entsprechend auch der Fall, weil beispielsweise etwas übersehen wurde oder eine Kameraeinstellung eben was anderes zeigt. Und bei dem Tempo, was der Fußball oder den der Fußball in den letzten Jahren, die Entwicklung, die der Fußball genommen hat, kommt das auch durchaus mal vor. Aber nichtsdestotrotz bin ich der Meinung, das, was wir auf dem Platz entscheiden, beziehungsweise das, was unser Jobprofil ist, weshalb wir alle angefangen haben, das wollen wir auch natürlich gerne so weitermachen. Und auf dieses Argument, was du gesagt hast, oder auf diese Floskel.
Ich wollte sagen, es war kein Argument.
Nee, kein Argument. Auf die Floskel, die liest man ja wirklich häufiger. Ja. Das stimmt natürlich auch nicht, weil auch da werde ich nicht müde zu betonen, erstmal, wo kommen wir her? Ja, was ist unser sportlicher Ehrgeiz, unser Anreiz, die richtige Entscheidung zu treffen? Immer. Und das ist egal, ob wir von einem Bundesliga-Schiedsrichter sprechen oder einem Kreisliga-Schiedsrichter. Es ist immer der Anreiz, die richtige Entscheidung treffen zu wollen. Auf dem Platz. Und kein Schiedsrichter in den ersten zwei Ligen oder kein Assistent freut sich, wenn er vom Videoassistenten korrigiert wird. Klar ist man erleichtert, wenn jetzt beispielsweise es eine krasse Fehlentscheidung gab, dann ist es natürlich eine Erleichterung, dass das dann entsprechend auch korrigiert wurde. Und das, finde ich, ist die absolute, der große Hauptgewinn, den wir mit dem VAR haben. Aber du freust dich ja nicht, wenn du einen Eingriff bekommst, weil du weißt, du hast einen Fehler gemacht. Wir wissen alle, dass Fehler dazugehören und es wäre auch utopisch zu denken, dass man keinen Fehler macht. Das wäre keine vernünftige Fehlerkultur und kann man so auch nicht erleben und auch nicht erfüllen, nicht in dem Geschäft. Aber am Ende des Tages ist es von jedem das Ziel, richtige Entscheidungen auf dem Platz selbst treffen zu können und dementsprechend entmannt er uns keineswegs, der unterstützt uns.
Das war übrigens... Hannes war einer der ersten, als ich mich entschieden habe, Schiedsrichter zu werden, mal so, Hannes, wie ist denn mit Uhr und Pfeife und kannst du hier und so weiter? Und dann sagt er, ich glaube, den ersten Satz, den du gesagt hast, du kannst dich aber sofort davon verabschieden, dass du jemals ein fehlerfreies Spiel pfeifen wirst. Das gibt es nicht, das gab es in der, weil es gibt zumindest so Mikroentscheidungen, die zumindest diskutabel sein werden, immer, in jedem Spiel und wo einfach zwei Menschen zwei unterschiedliche Meinungen haben und von daher wird es immer für irgendwen kein fehlerfreies Spiel sein. Was ich mich beim VAR ich glaube, er würde besser funktionieren, aber wenn wir dann das Spiel nehmen, Elfmeinküste, ja, wo wir das Tor machen, was ein ganz klares, gefährliches Spiel ist mit dem hohen Bein, wo das Tor nicht zählen darf.
Er trifft ihn im Gesicht, das ist eher
ein Foul. Da muss ein VAR oder ein Foulspiel, ja, das Wording, da muss der reingehen. Ich habe immer so ein bisschen Bauchschmerzen nur bei diesen 1,3 Zentimeter Abseitsentscheidung, wo ich sage, da hat man früher waren nicht immer alles besser, aber da hat man nur gesagt, im Zweifel für den Angeklagten, so, und 1,3 Zentimeter ist für mich keine krasse Fehlentscheidung, dass ich die nicht gesehen habe.
Das ist aber eine faktische Fehlentscheidung.
Lass mich in Ruhe mit deinem Argument. das will ich nicht hören. Aber weißt du, was ich meine? Das ist so, da fehlt ja, aber mir
wo
so.
Fängst du an, wo hörst du auf?
Ne? Es wird, glaube ich.
Wenn du jetzt sagst, 2 Zentimeter, da machen wir die Grenze und dann ist 2,1 Zentimeter abseits, dann kommen auch wieder alle um die Ecke und sagen, ja,
Freunde. Aber da gibt es ja jetzt was Neues. Ne? Die Abseitsregel, was dahin geht, wird doch überarbeitet im Sinne von, welches Körperteil darf...
Du musst mit dem Körperteil ein Tor erzielen können. Also wenn dann, oder? Wenn dann...
Redet mal, ich gucke.
So habe ich das
doch aufgeschnappt. Irgendwas gibt es.
Also wenn du ein Körperteil im Abseits hast, mit dem du kein Tor erzielen kannst, einen Arm zum Beispiel.
Ach so, ne, das ist aber die Regel.
Das ist schon so.
Das ist die Regel. Also du kannst nur mit den, also jetzt kommen wir sogar einen regeltechnischen Exkurs. Du kannst wirklich nur mit den Körperteilen im Abseits stehen, mit denen du ein Tor erzielen darfst. Dementsprechend alles bis oder ab der Schulter runter zur Fingerspitze. Das kann im Abseits stehen.
Und war das schon immer so?
Ob das jetzt schon immer so war, aber es ist auf jeden Fall die letzten Jahrzehnte, würde ich sagen, okay. So. Und ich weiß nicht, Steffen, ob du auf das hinaus willst. Es gab zwischenzeitlich mal diese Überlegung oder diese Diskussion, ich glaube, die hat Arsene Wenger angestoßen, dass ein Stürmer erst ab einen halben Meter drüber oder so im Abseits steht. Da gab es jetzt eine Diskussion. Aber es gibt jetzt zumindest zu der neuen Saison in dem Kontext keine Regeländerung. Und wenn, wäre sie mir nicht bekannt.
Ich glaube, die
Technik. Also hier steht, ich kann nur vorlesen, was das Internet hergibt. Hier steht die Änderung. Bisher galt man im Abseits, sobald ein Stürmer mit einem beliebigen erlaubten Körperteil, Kopf, Rumpf, Fuß, weiter vorne war als der letzte Verteidiger. Die neue Regel besagt, dass der Stürmer mit dem gesamten Körper vor dem Verteidiger stehen muss, damit er im Abseits ist.
Also ich weiß nicht, wo du es gelesen hast, aber es ist
mir hier. Gemini.
Ja, und nicht jetzt noch mit KI. Also das ist eine Überlegung, die es gab. Aber,
okay, aber hier, die neue Auslegung befindet sich in einer breit angelegten Testphase der FIFA.
Ja, erprobt
das unter anderem in der kanadischen Liga.
Also du kannst immer alle Regeländerungen, gerade, also das ist immer das Gute, wenn so Turniere gespielt werden, wie es jetzt gerade mit der WM der Fall ist, alle Regeländerungen, die ab der kommenden Saison gelten, die werden jetzt auch bei der WM angewandt. Okay. Das ist mit dem Abseits nicht der Fall.
Ja,
gut. Da hätte ich mich jetzt aber auch ganz schön in den...
Bedeutet rote Karte.
Da bin ich gespannt, wie viele rote Karten es jetzt dann in der Kreisliga gibt.
Da hätte ich mich jetzt auch richtig in die Nesseln gesetzt, wenn ich das nicht gewusst hätte. Und das wäre wirklich
der Fall. Aber das war das, was ich meinte, das ist jetzt ja ganz... Aber okay, sie sind in der Testphase.
Ja, genau. Gut. Ja, also wie gesagt, diese Diskussion gab es. Und ich glaube sogar Arsene Wenger höchstpersönlich hat sie...
Also ich glaube, es gibt halt Dinge, die es früher dann eben nicht... Also die es früher gab, die gibt es jetzt halt nicht mehr. Dafür gibt es jetzt halt neue Dinge. Ne? So, also so,
und das wird auch immer so sein.
Genau, wird immer so sein. Ne? So Sachen wie Ronaldo schießt da, glaube ich, 4 Tore gegen Bayern innerhalb von 2 Jahren jemals im Halbfinale und ist jedes Mal im Abseits. So was gibt es heute halt nicht mehr. Nee. Ja, oder das Wunder in Dortmund, ja, gegen Malaga.
Das war kein Abseits.
Nein.
Das
war nicht so. Und ich glaube, die Technik wird halt eben auch immer schneller. Ja, wahrscheinlich sind wir in 3-4 Jahren da, dass in dem Moment, wo das Abseits stattfindet, wie beim Tor, der Assistent ein Vibrieren am Handgelenk bekommt, weil die Technik einfach in Echtzeit das messen kann und die Fahne geht hoch und dann ist klar, muss nicht mehr extra noch gecheckt werden, weil es hat schon vibriert an seinem Arm. Da wird die Technik halt einfach besser werden und dann wird es wahrscheinlich, und das ist jetzt das, was, glaube ich, viele Kritiker und was halt eben auch Kacke ist, so, wenn diese langen, ja, wenn alle sich schon gefreut haben, alle sich schon gejubelt haben und dann stehen die schon wieder im Mittelkreis und auf einmal stopp. Und war doch Abseits, Tor gilt nicht. Und die ganzen Emotionen, die da rauskamen, alles für die Katzen. Ne?
Ist halt so. Die Frage, ob du da nachher eine Art KI drüber legst oder was auch immer.
Irgend sowas wird kommen. Ja. Ne? Die Technik wird das einfach verbessern. Wenn wir jetzt nochmal zurückgehen in die Zeit, Sportgymnasium, du willst da bleiben, entscheidest dich dann Trainerschein zu machen und Schiedsrichterschein zu machen, Schiedsrichter zu werden. Du gehst jetzt zurück. Wie alt warst du da?
Als ich die Entscheidung
12 getroffen habe. 12 war das, ne?
Ja, ich glaub, genau.
So, du gehst jetzt also zurück zu dir, wo du 12 warst und hättest jetzt so 1-2 Tipps, die du dir geben könntest für deine Laufbahn, für deinen Weg, den du jetzt anstrebst. Was wären das für Tipps?
Noch ein Tipp, den ich jedem jungen Schiedsrichter immer gebe. Nimm alles mit, was du machen kannst. Versuche so viel wie möglich zu erleben damit. Ja, und das war auch ehrlicherweise eine Devise, der ich immer gefolgt bin. Also das unterschätzt man ja auch. Ihr habt in der letzten Folge so über, oder vorletzte Folge, über Nachwuchsleistungszentren und was entbehren die alles, ne? Also ich habe auch beispielsweise die Einschulung von meinem Bruder verpasst, weil ich bei einem meiner ersten Regionalligaspiele, Lok Leipzig gegen Carl Zeiss Jena, live im MDR dabei war sein wollte. Und also das ist eine Sache, ich würde meinem damaligen Ich sagen, nimm alles mit und mach es auch, weil es lohnt sich am Ende, ja, die Erfahrung zu machen. Ob es dann für ganz oben reicht, das Lotterie. Das ist ein Punkt. Und ich glaube, der zweite Punkt, den ich mir selbst oder Tipp, den ich mir selbst geben würde, auch mal nicht alles zu ernst nehmen und ein bisschen locker durch die Hose atmen, weil ich glaube, dann wäre vieles auch ein bisschen entspannter geworden.
Auch das kannst du über die Gesellschaft legen.
Bisschen locker durch die Hose atmen ist ein tolles Schlusswort. Ja, das nehmen wir gerne so mit von einem Schiedsrichter. Hannes, vielen, vielen Dank
für
das sehr inspirierende, sehr ja, bewusstseinserweiternde Gespräch. Ich habe viel mitgenommen heute wieder für mich.
Ich fand das toll. Ich hätte auch wahrscheinlich noch 2-3 Stunden mehr.
Ja.
Draußen existieren ja tausende von Floskeln, die wir hier
bei
noch reinschmeißen.
Bei uns
gibt
es ja immer die Möglichkeit des Rückspiels. Ja, ja, also bist du herzlich eingeladen zum Rückspiel. Wir sind jetzt schon in der Verlängerung durch sozusagen. Ja, Hannes, vielen, vielen Dank.
Vielen Dank, ja.
Danke, dass ich hier sein durfte und ich freue mich auf eure nächsten Folgen. Es macht sehr viel Spaß, euch zuzuhören.
Oh, vielen
sehr
Dank. Schön.
Ja. Wir drücken die Daumen, dass das WM-Finale 2036, das soll ja wieder in den USA, nee, das ist 10 Jahre, 38, die bewerben sich ja wieder für die WM, habe ich jetzt gelesen, dass du da an der Linie stehst.
Da wird sich ja ein Kreis schließen für uns.
Yes.
So soll es also sein.
Bis dahin,
in diesem Sinne, alles Gute.
Ciao.